Hallo, lieber Max.
Hallöle, Jascha.
Max, stell dir mal vor, ich mache jetzt hier mal ein kleines Gedankenexperiment. Dein friedliches kleines Farmhaus wird auf einmal von seltsamen, schwer bewaffneten Leuten von allen Seiten angegriffen und bombardiert. Soweit so alltäglich. Jetzt ist die Frage, wie reagierst du darauf? Was ist deine Priorität? Gehst du erst los und holst dir eine Knarre? Verbarrikadierst du die Fenster? Sammelst du deine Familie ein oder rennst du einfach weg?
Ich hole natürlich die Knarre, denn wie soll ich sonst aus meinen Schießscharten schießen können?
Natürlich hast du Schießscharten.
Freedom. Auch
jeder normale Mensch. Sehr gut.
Die sollen sich mal wundern, wer hier wie schwer bewaffnet ist. Dagegen sieht das Militär aus wie Kindergartengeburtstag.
Kinder und Familie ist ja auch sekundär, ne? Also Hauptsache erstmal Badass austeilen. Ja.
Ich höre dann nur Meat Shield.
Kleiner Timmy, setz dich mal hier bitte hin. Genau, so läuft das. Ja, gut, dass wir keine Eltern sind, würde ich sagen.
Ja,
Wieder gut. Und damit herzlich willkommen, ihr da draußen, zu unserer Besprechung von Heredity, The Story of Swan. Habe ich den Titel richtig gemacht? Ja, ne?
Der englische Titel ist The Book of Swan.
The Book of Swan,
genau,
okay.
Das Deutsche, die Geschichte von Swan.
Sehr gut. So, das ist doch ein guter Einstieg.
Ja.
Direkt den Titel erstmal verhauen.
Guck mal, siehst du, ich mache einfach gleich mal weiter, bevor du noch mehr Fakten zum Spiel verhaust, Jascha.
Sehr gut, sehr gut.
Das ist ja sowieso mein Tanzbereich. Also seht es ihm nach, wenn er sich nicht gut informiert hat.
Ey, was soll das denn heißen?
Für den Faktenteil bin ich zuständig. Da hast du dich meistens gar nicht informiert.
Ja gut, komm,
solltest du
dann hauen wir raus.
Genau, also wie gesagt, wir behandeln heute Heredity, The Book of Swan, zu deutsch die Geschichte von Swan. Wir haben das ganze Exemplar von Pegasus zur Verfügung gestellt bekommen als Rezensionsexemplar. An dieser Stelle von unserer Seite aus ein dickes Dankeschön an Pegasus dafür, dass ihr uns den Test ermöglicht habt, weil das ist auch noch gar nicht so alt. Das ist im März 2025 erschienen bei Pegasus und dementsprechend wollen wir uns natürlich für dieses Geschenk revanchieren, indem wir eine Rezension dazu machen. Aber Disclaimer vorweg, ihr wisst ja, wir gehen wertfrei an die Sache ran, auch wenn wir Dinge vom Entwickler gestellt bekommen. Heißt das nicht, dass wir jetzt plötzlich irgendwie die rosa-rote bunte Blumenbrille aufhaben und sagen, oh, wie toll, so ein Scheiß. Sondern wir wirklich unsere klare Meinung dazu sagen.
Und man muss ja auch wirklich sagen, das Spiel hätten wir uns auch ohne die freundliche Gabe des Verlags wahrscheinlich geholt, weil du wirst gleich sagen, was für ein Genre es ist, worum es da geht. Das spricht uns von Natur aus schon irgendwie an.
Ja, also muss ich auch wirklich ganz klar sagen, das stand bei mir auch so leicht auf der Wunschliste. Von daher wäre es so irgendwann bei uns im Schrank gelandet. Da hat sich das einfach nur angeboten. Aber von wem ist denn Heredity überhaupt? Das ist von Jerome Kahns und Laurent Koble gemacht. Das waren die beiden DesignerInnen bei dem ganzen Spektakel. Artists haben wir tatsächlich drei Stück, die außer Heredity nicht wirklich viele große Produktionen mitbegleitet haben. Außer, und jetzt kommt wieder mein richtig erbärmliches Französisch um die Ecke.
Ich glaube, man spricht die Leute Florian de Gessoncourt aus. Dann war dabei Aurélien de Lausanne und Tania Sanchez Fortune. Ich hoffe, das ist Spanisch und ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt.
Das hört sich gut an. Wir belassen es jetzt einfach dabei. Wenn es nicht Spanisch ist, steinigt uns halt. Das kennt ihr ja von uns
digital.
Schon. Genau. Wer Probleme mit der Aussprache seines Namens hat, sich bitte hier melden. Danke. Sind alle, wie gesagt, relativ beschränkt auf die Studios, mit denen sie jetzt schon gearbeitet haben. Haben keine von unserer Seite aus namhaften Publikationen mitgemacht. Außer Florian, der hat Unlock, also bei den Unlock Games hat er fast bei allen irgendwie mitgemacht, mit Cover Art Design oder. Also der
das sind so Escape-Spiele, glaube ich.
Genau so ist es. Der ist bei den Unlocked. Manchmal auch Unlocked wahrscheinlich, aber Unlocked Games relativ tief mit drinne. Finde ich, wenn man die Spiele so ein bisschen nebeneinander liegt, sieht man das auch ein ganz kleines bisschen. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber man sieht es, finde ich.
Mhm.
Ja, beim Graphic Design ist Laurent Koble wieder mit dabei, Dennis Hervou ist auch mit dabei, das Ganze ein bisschen zusammenzuführen, sozusagen harmonisch zu bringen. Und jetzt habe ich viel mit Namen und viel mit Design und so weiter rumgeschwafelt. Das eigentlich Spannende, warum es klar ist, dass wir dieses Spiel spielen, ist eigentlich die Thematik, dass es sich dabei um einen Dungeon Crawler handelt, mit einem sehr starken Fokus auf dem Storytelling.
Jawohl.
Das Ganze ist thematisch angesiedelt in einer postapokalyptischen Welt und ist für 1 bis 4 Spielende gedacht. Wir haben eine Spielzeit von 2 bis 3 Stunden pro Kapitel. Insgesamt gibt es 5 Kapitel. Pi mal Auge, also zwischen 10 und 15 Stunden Spielzeit, die er dabei ganz, bei der ganzen Geschichte mit rausholt.
Also wenn ihr es beim ersten Versuch schafft.
Genau, wenn ihr es beim ersten Versuch schafft. Fairerweise muss ich sagen, finde ich persönlich, macht einem das Spiel das nicht so schwer, das beim ersten Versuch zu schaffen. Ist jetzt
zumindest, wenn man über die erste Mission hinweg ist und eine gewisse Routine gefunden hat, dann geht's ganz gut. Die erste war brenzlig. Die war mit am schwierigsten, fand ich sogar.
Ich glaube, die ist mit am schwierigsten geworden, weil wir uns da selber doof angestellt haben, wenn ich das mal so ganz ehrlich sagen darf. Das kann auch sein. Also das war, da haben wir uns selber eine Barrikade in den Weg gebaut und solche Späßchen. Also das war schon Glanzleistung, würde ich das nennen.
Da können wir gleich bei den Mechaniken nochmal drüber reden. Man muss sozusagen ein Gefühl für das Spiel entwickeln, wie das Spiel so tickt.
Ja, das stimmt. Altersempfehlung würde ich persönlich sagen, ich weiß nicht, ob dich da deine Meinung deckungsgleich ist, 12 Jahre. Auch wenn der Hersteller 14 empfiehlt, aber ich denke, das kann man schon mit 12-Jährigen spielen.
Na, ich glaube, ich hätte das von, was die Story angeht und die Themen, die da behandelt werden, hätte ich es tatsächlich auch bei 14
echt
gesehen, ganz ehrlich. Weil es geht ja um, also es ist kein allzu gewalttätiges Spiel. Also es gibt jede Menge Gewalt, so ist es nicht, aber die ist nicht so explizit. Aber ich finde eher so die psychischen Themen, um die es da geht. Also so Verlustangst in der Familie, dass irgendwie Familienangehörige sterben und sowas. Das sind, glaube ich, schon so Dinge, die mit 12 Jahren ganz schön harter Tobak sind. Also ich finde 14 da gar nicht so schlecht.
Na gut, aber lassen wir mal so Kinder im Raum stehen. Ich wollte gerade sagen, wir haben beide keine Kinder, daher ist unsere Einschätzung eher relativ zu betrachten. Aber so 12 bis 14 angesiedelt. Ab da kann es mit Heredity quasi voll losgehen. Und der Preis bei Pegasus Direkt sind 49,99 €, also knapp ein Fuffi, den ihr für das Spiel loswerdet. Und in weiser Vorbereitung habe ich natürlich für euch auch den Max-Koeffizienten schon ausgerechnet. Wenn wir von wirklich 4 Spielenden ausgehen und davon, dass ihr wirklich alles beim ersten Rutsch schafft und auch wirklich am längsten für das Spiel braucht, also insgesamt 15 Stunden für 4 Spielende, sind wir bei einem Stundensatz von 83 € die Stunde pro Spielenden.
Und das ist mega gut, muss man mal sagen.
Aha, das ist geschenkt, Leute. Günstiger steht ihr in keinem Parkhaus. Ich sag's euch.
Und dabei macht im Parkhaus stehen fast genauso viel Spaß.
Naja, auf jeden Fall hat man da auch ein komisches postapokalyptisches Erlebnis manchmal. Je nachdem, wo man sich ins recht. Parkhaus stellt, wird man auch komisch belästigt. Also.
Aber zum Glück nicht so wie hier im Spiel.
Nee, das stimmt. Ein bisschen weniger dystopisch, ein bisschen mehr komisch, aber... Was soll's, wir schweifen ab.
Geschichten aus Bremen.
Genau, Geschichten aus dem Brennpunkt. Oh, nee, aber das ist soweit von meiner Seite zu den Fakten. Jascha, möchtest du den Geschichtenredestein haben?
Ja, gerne, gib mir den mal rüber.
Hier, bitteschön.
Dann setze ich mein zweites Monokel auf und erzähle ein bisschen was. Keine Spoiler an der Stelle, ich werde nur so über das Ausgangsszenario sprechen, was ihr eben in meiner kleinen Frage an Max zum Intro schon hattet, im Grunde genommen. Max, du sagtest schon, es gibt 5 Kapitel, beziehungsweise dann eben 5 Missionen. Und in der ersten wird im Grunde genommen so die Ausgangslage geschildert. Wir erfahren, dass wir in einer postapokalyptischen Zukunft sind. Ich habe die Jahreszahl nicht mehr genau, aber ich glaube irgendwie 2200 irgendwas, also schon ordentlich in der Zukunft. Und wir spielen eine Familie von 2 Erwachsenen mit 3 Kindern. Und ja, wir finden uns erstmal relativ kontextfrei in dieser postapokalyptischen Welt. Und auf einmal wird unser Haus angegriffen von so einer Art Gang, über die wir am Anfang noch gar nicht so viel wissen. Und was uns dabei sofort aufgefallen ist, als wir das gespielt haben, worüber man sich direkt am Anfang schon wundern kann, ist, mit was für einer krassen Brutalität und Technologie wir da angegriffen werden, ne? Also man würde ja erwarten, so eine kleine Familie, da schickst du ein paar Leute mit Knarren hin, aber was da aufgefahren wird, ich sagte gerade schon, die erste Mission, die hat's in sich, vom Schwierigkeitsgrad, fand ich.
Ja.
Und die Mission soll einem auch so ein bisschen zu denken geben, warum auf einmal da diese Übermacht kommt, weil da steckt natürlich mehr hinter, als dass sie einfach nur unser Haus plündern wollen. Aber das wissen wir da noch nicht, was genau da noch kommen mag.
Was sich storymäßig einfach generell einfach, finde ich, hat das was im Storyteil mit zu tun. Was ich finde, was die in diesem Spiel extrem gut gemacht haben, und das hat mir bis jetzt in keinem Kapitel gehabt, dass das nicht geholfen hat. Man kennt das ja so Willen des Wahnsinns oder sowas, man guckt, man macht irgendwie so Dinge und macht das Ganze aber irgendwie für sich in seinem Kopf, dass es für mich als Spielenden Sinn macht. Mhm. Bei Heredity werdet ihr aber dafür belohnt, wenn ihr das Sinnvolle für das Spiel, für die Story tut. Ne? Bestes Beispiel jetzt in der ersten Mission zum Beispiel, euer Haus wird angegriffen. Jascha hat mir die bedeutungsschwangere Frage gestellt. Suche ich mir erst ein Gewehr, verbarrikadiere ich erst die Fenster, suche ich meinen Autoschlüssel, was auch immer. Ne? Wenn ihr da eine logische Priorisierung hinterlegt, dann belohnt euch das Spiel auch dafür, dass ihr diese logische Priorisierung dahinter habt. Und ja, das, finde ich, haben sie unglaublich gut gemacht. Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, was das Thema Storytelling in diesem ganzen Spiel angeht. Weil ihr für ein logisches Handeln belohnt werdet und nicht YOLO, ich box jetzt den großen Alten mit dem Kerzenleuchter tot.
Hey, wenn es funktioniert. Nein, da hast du ganz genau recht. Also da können wir gleich im Mechanikteil genauer drüber sprechen. Aber solange wir noch bei der Story sind, absolut richtig. Ich finde, es ist bei Heredity unheimlich gut gelungen, wie organisch sich Ereignisse, Zustände, Dinge, die einfach stattfinden, in die Story fügen und welche Taktik wir daraus uns aufbauen können. Na, also es ist ja auch so, dass sich teilweise Ereignisse auch ankündigen, wie genau das abläuft, dann gleich im Mechanikenteil. Aber da bekommt man einfach so eine kleine Karte, wo Story draufsteht. Also im Grunde steht da so ein Text wie, ja, keine Ahnung, ihr hört Motorgeheul vorm Schlafzimmerfenster. Solche Dinge zum Beispiel. Und das ist einfach nur eine Textkarte, aber sie ist für uns auch eine Warnung, dass wir uns auf ein Ereignis einstellen können und dann eben unsere Prioritäten nochmal überdenken, anpassen können, ne? Dass wir vielleicht im Schlafzimmer, ja, da vielleicht erstmal Deckung suchen sollten oder das Zimmer ganz verlassen sollten oder solche Dinge.
Mhm.
Ne? Genau das ist es.
Ja, das war auch genau das, was ich meinte halt. Du hast halt eine super organische Verwebung von Spielmechanik mit dem Storytelling. Deswegen, der starke Fokus auf Storytelling ist wirklich nicht untertrieben in diesem Spiel.
Genau. Ja, und Mission 1 ist dann im Grunde genommen genau das, ne? Familie zusammentrommeln und entkommen sind die Ziele. Und ja, wie es dann weitergeht, das wollen wir an dieser Stelle hier nicht spoilern, ne? In den folgenden 4 Missionen. Aber es sei so viel gesagt, da steckt noch einiges drin. Man wird echt überrascht und rätselt wirklich die ganze Zeit mit, was ist es denn jetzt? Ne? Also was haben die denn alle? Was ist denn euer Problem?
Ja, also man sitzt wirklich viel, sagen. Was ist denn euer beschissenes Problem, Leute? Was haben wir euch getan?
Nicht in Frieden lassen.
Wem haben wir ins Müsli gepisst und warum?
Zwischenzeitlich hatten wir schon eine eigene Story-Theorie aufgestellt. Nämlich, dass unsere Familie die eigentlichen Psychopathen sind und dass die Gegner deswegen so schweres Geschütz auffahren, weil wir so eine berüchtigte Bande sind, die irgendwie die ganze Welt da terrorisieren in dieser Postapokalypse und dass sie deswegen nur gerechterweise uns verfolgen. Weil komischerweise, auch in den folgenden Missionen, da wo wir auftauchen, da eskaliert es irgendwie immer. Kann ich mir gar nicht erklären, Max.
Das halte ich für eine infame und fiese matente Behauptung, muss ich jetzt einfach mal ganz knallhart so sagen. Also ja. Ich fühle mich da nicht angesprochen.
Das sind alles Zufälle. Traurige Einzelfälle.
Ja, genau, traurige Einzelfälle, so ist es.
Genau. Goodie. Okay, aber dann würde ich sagen, Max, auf zur Mechanik.
Ja, wir machen das mechanisch mal ganz klar. Um euch das ein bisschen zu verdeutlichen, würde ich erstmal beigehen und euch das Spielmaterial in 3 Gruppen aufteilen. Einfach, dass ihr eine gewisse Visualisierung habt. Weil wir haben tatsächlich kein Spielbrett oder ähnliches. Wir haben nur Spielkarten im Endeffekt.
Mhm.
Wie sich das Ganze gliedert, erkläre ich euch jetzt. Wir haben einmal das Spielerspielmaterial, nenne ich das jetzt einfach mal. Das sind die Karten des Familienmitglieds, 3 Stück an der Zahl, die den Kopf, den Oberkörper und die Beine des Familienmitglieds darstellen. Das ist quasi eure Charakterkarte. Die legt ihr vor euch aus, darauf habt ihr verschiedene Aktionen und darauf wird auch Schaden markiert. Was das mit den Aktionen auf sich hat, schieben wir nochmal einen kleinen Moment beiseite. Da kommen wir bei den Aktionen und dem eigentlichen Spielablauf gleich nochmal zu. Hinzu kommen irgendwann nochmal Gegenstandskarten und so weiter und so fort. Auch dafür habt ihr an den Seiten eurer Karten passende Anlegestellen und es ist immer passend markiert, wo ihr irgendwas hinlegen müsst. Also es kommt niemals irgendwie so, wo muss denn das jetzt hin? Sondern es ist alles super prima markiert an den Karten.
Das zieht sich durch das ganze Spiel durch. Also nicht nur bei den Charakterkarten, dass man immer an so einer kleinen, an so einem halbierten Icon am Rand der Karte erkennt, guck mal, hier kann ich was anlegen, was dazu passt. Und das ist immer sehr intuitiv, finde ich.
Ja, ihr habt immer das andere Gegenstück zu diesem halben Icon quasi irgendwo an einer Karte, wo ihr es dann dranlegen könnt. Ne?
Genau.
Deswegen bereitet euch darauf vor, ihr braucht einen gewissen Platz für dieses Spiel an sich. Mal mehr, mal weniger pro Kapitel, aber man braucht auf jeden Fall ein bisschen Platz.
Mhm.
Dann haben wir als zweite Art von Spielmaterial das Kapitelspielmaterial. Jedes dieser spielbaren Kapitel ist in einen Kapitelstapel verpackt. Die sind dann auch mit so Pappmanschetten gesichert. Die haben oben eine Deckblattkarte drauf, dass ihr nicht spickeln könnt, was da so drunter ist. Und nach werden, während wir dieses Kapitel spielen, von diesem Stapel neue Karten aufgedeckt, gelesen oder auf sonstige Art und Weise irgendwie unserem Spielplan oder unserer Spielwiese, nenne ich es jetzt mal liebevoll, hinzugefügt. Das können Freunde sein, das können Feinde sein, es können Geländestücke sein, es können Aktionen, Ereignisse sein. Irgendwas kommt immer aus diesem Kapitelstapel raus. Und da ist der Fokus des Storytellings. Dieser Kapitelstapel ist wie unser Storybook, wenn ihr so wollt. Wir kriegen immer wieder die Aufgabe, nimm diese Karte, lies sie, dreh sie um, wenn das passiert. Dreh sie vielleicht auch einfach so um. Ne? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass ihr bei diesem Spiel wirklich Dinge nur umdreht, wenn ihr sie auch wirklich umdrehen dürft. Ganz wichtig.
Jetzt haben wir, genau, wir hatten jetzt den Storyteil schon, aber nur so als kleine Anmerkung. Auf fast sämtlichen Karten, also mit ganz wenigen Ausnahmen, ist auch ein Story-Element mit drauf. Also das, um nochmal so diesen Story-Part in die Mitte zu rücken. Man bekommt zu allem immer eine Einordnung in das Geschehen. Und das finde ich auch sehr schön. Also das ist nicht nur die reine Mechanik, die auf diesen Karten stattfindet, sondern ne, das ist alles Worldbuilding permanent.
Ja. Und teilweise muss man diese Abschnitte auch schon mal für euch als Tipp genau lesen, weil dort auch kleine Hinweise versteckt sein können, wie man damit vielleicht umgehen muss. Ne? Also da hatten wir in einer Mission einen absoluten Aha-Moment, wo uns irgendwie 3-4 Runden, nachdem wir irgendeinen Gegenstand bekommen hatten, mit irgendeiner anderen Karte was aufgefallen ist, die so, wir könnten, Ne, also das war richtig bei uns allen, hast du diesen Aha-Moment gemerkt. Einer hat es angesprochen, alle, geil, ja, das machen wir, das wird bestimmt gut.
Ja.
Also das war einfach großartig und wir können es nur jedem empfehlen, lest diese Texte, gebt euch dabei auch ein bisschen Mühe, dann wird's, wie, ne, Jascha und ich sind ja immer so die kleinen Immersionsgoblins, lest es auch mit ein bisschen Stimmung dahinter. Das Spiel hat es wirklich verdient. Also es ist wirklich erste Klasse, diese Story-Abschnitte so zu lesen, wie sie auch der Situation zuträglich wären, muss man sagen. Es ist schon echt cool gemacht. Genau. Wir haben jetzt aber noch gar keinen richtigen Rundenablauf. Der Rundenablauf kommt nämlich über die dritte Art von Spielmaterial, die wir haben. Das ist das Zeitleistenmaterial. Wir bilden über unserem Spielplan, über unserer eigenen Spielfläche sozusagen, bilden wir eine Zeitleiste. Diese Zeitleiste stellt unseren Aktionsablauf, wenn ihr so wollt, dar. In der Mitte wird zum Anfang meistens erstmal die Familienkarte ausgelegt. Das ist der Marker für wir sind dran, wir dürfen unsere Aktionen machen. In den meisten Missionen startet es auch damit, bleibt auch erstmal dabei. Es gibt aber auch Missionen, da kommen dann noch Karten dazu. Wir haben gerade schon erwähnt, es gibt immer so kleine Marker an den Karten, wo man sie anlegen muss. Wenn man sie links oder rechts an die Zeitleiste anlegen muss, sieht man das auch sofort. Durch ein kleines Symbol auf der Karte und durch diese entsprechenden Anlegemarkierungen. Es kommt also nie ein Zweifel auf, muss ich es jetzt links oder rechts neben die Zeitleiste? Nein, immer an die Stelle, wo es angezeigt wird und dann seid ihr auf der sicheren Seite. In der Zeitleiste liegen dann solche Sachen wie Begegnungen. Begegnen wir feindlichen Menschen, Tieren, anderen Dingen, die wir bekämpfen wollen, müssen, können, sollen. Passieren vielleicht Ereignisse, was Jascha schon angeteasert hat. Das sind dann meistens so Karten, die erstmal nur einen Hinweis darauf geben, wie ne, ihr hört die Motorengeräusche vom Schlafzimmerfenster, lege dann 3 Zeitmarker auf diese Karte und jedes Mal, wenn der Zug an dieser Karte dran ist, wird eine Zeitmarke runtergenommen zum Beispiel. Da haben wir einen runtertickenden Countdown, bei dem wir sehen können, in 2 Runden passiert irgendwas da vorne am Schlafzimmer. Vielleicht was Gutes, vielleicht was Schlechtes, ne? Kracht vielleicht ein Auto ins Schlafzimmer, who knows, ne? Vorsichtig sein. Lies diese Texte wirklich genau und verinnerlicht, was in diesen Texten steht, weil sie können euch an einigen Stellen wirklich den Mors retten und das nicht gerade unerheblich, wenn man mal drüber nachdenkt.
Das stimmt.
Denn im Großen und Ganzen sind wir immer noch alleine. Ne? Wir sind zwar eine Gruppe von 4 Spielenden, die im Zweifel in Summe dann auch ein paar Aktionen machen können, aber wir sind halt auch nicht der Terminator. Das muss man auch ganz klar so sagen. Ihr müsst also schon ein bisschen aufpassen, ne? Weil der Zeitverlauf über diese Karte ist halt einfach gegeben. Ihr habt immer einen Zeitablauf und ihr habt dann halt auch einfach mal 4, 5, 6 Karten vielleicht, in denen ihr nichts machen könnt, weil die Gegner dran sind. Wenn ich da so an die eine Mission denke, wo wir einer echt ziemlich großen Überzahl gegenüberstanden und echt aufpassen mussten, dass die uns nicht aus dem Leben pusten. Ne?
Genau, das ist es.
Kann schneller passieren, als einem lieb ist. Deswegen Vorsicht walten lassen an der Stelle.
Und man muss halt sagen, diese Initiative Leiste, die zugleich Storyleiste und Zeitverlauf ist, also dieses ganze Konzept, das finde ich, ist so toll umgesetzt, weil du hast ja gerade geschildert, so zeitliche Abläufe, Effekte, die irgendwie im Laufe der Zeit abnehmen, die werden häufig dadurch gekennzeichnet, dass man eben so einen Marker von der Karte runternimmt. Man kann aber auch mit einer bestimmten Aktion, zum Beispiel, wenn man was hinauszögert, da noch neue Marker drauflegen. Und mir hat das super gut gefallen, wie man eben anstatt von einer Initiative Leiste, die dann ausgewürfelt werden muss oder solche Dinge, die man ja aus anderen Spielen kennt, wieder wirklich alles, was irgendwie einen Ablauf hat und eine Reihenfolge und in einer zeitlichen Ordnung passiert, wie man das alles über diesen einen Zeitstrahl abbildet mit viel Kreativität, das fand ich echt beeindruckend. Ne? Und auch das ganze Kämpfen findet ja darüber statt. Also zumindest die Angriffsphase der Gegner. Also ich fand das richtig, richtig gut,
ja.
Das Konzept.
Also das muss man wirklich sagen, dass diese Zeitleiste, die da oben gebaut wird, sie ist auch sehr, sehr eindeutig, wie du schon sagtest. Sie lässt keinen Fehlerspielraum zu, finde ich. Weil
richtig.
Du hast diesen Holzmarker, das ist eine schicke Sanduhr, das ist im Endeffekt euer Zeitmarker, den ihr von Karte zu Karte bis ganz nach rechts außen bewegt und sobald rechts nichts mehr kommt, wird wieder links angefangen.
Mhm.
So habt ihr den zeitlichen Ablauf dann da bestimmt. Wenn ihr immer sauber diesen Marker hin und her bewegt, dann könnt ihr dabei nichts falsch machen. Marker hin und her bewegen, die Karten sind dann zweigeteilt, die Karten haben einmal, das kann man vielleicht noch zum Regelteil sagen, wenn ihr so einen Papier-Pergament-Farbton habt, das ist immer Story. Das ist immer so Erzählabschnitt, ne, was passiert jetzt hier gerade, wie ist es in die Story einzuordnen. Dann habt ihr den schwarzen Abschnitt, der ist immer, wenn die Karte gezogen wird. Also wenn sie quasi gezogen passiert. Ne, also die löst ihr sofort aus. Das sind dann Sachen
genau,
wie gliedere es oben die Zeitleiste an, nimm dir Karte XYZ noch dazu, lies Karte XYZ. Ne? Solche Dinge passieren dann. Und dann gibt es noch die Karten, die ihr oben in diese Zeitleiste legen müsst. Die haben noch einen roten Abschnitt unten drunter. Der rote Abschnitt, der passiert immer, wenn der Zeitleistenmarker dort landet. Finde ich auch schön. Der Zeitleistenmarker, also der Zeitmarker, ist passenderweise rot.
Ja, genau wie die
also
Uhr.
Auch relativ unmissverständlich. Guck mal hier, du setzt einen roten Marker hin, mach mal den roten Effekt bitte. Ne?
Richtig.
Das ist auch
und sehr auch sehr schön. Na, hier greift genau wie bei den Charakterkarten wieder dieses Halbsiegel-Symbol. Ne? Also man sieht immer sofort, ob links oder rechts an den Zeitstrahl eine neue Karte angelegt werden muss. Und man hat immer die Aufteilung, dass neue Gegner, die halt feindliche Aktionen ausführen, rechts angelegt werden. Und irgendwelche anderen Ereignisse, Effekte, die mit der Zeit abklingen oder solche Dinge, die werden immer links angelegt. Und dadurch entsteht für uns dann eine gewisse Planbarkeit, ne, weil wir haben immer so die Transparenz, was passiert. Und je komplexer der Zeitstrahl wird, desto schwieriger wird es auch, sich taktisch drauf einzustellen. Ne? Also da kommen dann so Sachen wie, hey, mein einer Buff, den ich hier habe, der läuft aus. Aber zwei Züge später ist dann schon wieder der erste Gegner dran. Und gleichzeitig passiert aber vorher noch dieses und jenes, bevor unsere Familienphase wieder ist, ne? Und wir unsere Aktionsmarker wieder neu setzen können. Also je länger der Zeitstrahl, desto komplexer die Planung. Das finde ich auch sehr schön.
Ja, das stimmt. Du sprichst hier gerade einen wichtigen Punkt an, den haben wir nämlich noch gar nicht thematisiert. Da kommen wir jetzt einfach mal passenderweise jetzt zu, finde ich. Weil wir haben ja die Familienkarte auf der Zeitleiste. Und sobald der Marker auf der Familienkarte landet, sind wir als Familie dran. Wir machen unsere Aktionen. Und da hat Jascha gerade schon ganz richtig erwähnt, wir haben Aktionsmarker, sogenannte Aktionsscheiben. Das sind so kleine Holzblipsi, also wirklich auch Holzscheiben, in der jeweilig korrespondierenden Charakterfarbe, 3 Stück an der Zahl davon, die signalisieren oder stellen unsere Aktionsmöglichkeiten dar. Möchten wir einen Aktionstypen ausführen, legen wir die entsprechende Scheibe auf unserer Charakterkarte drauf. Da haben wir jetzt eine gewisse Vielzahl von Aktionen zur Verfügung. Wir haben einmal im Kopf Ansehen und Unterhalten, ne? Also Augen und Sprechen. Wir haben im Oberkörperteil zweimal Interagieren, also unsere Hände benutzen. Und wir haben im unteren Teil dreimal Bewegen. 2 Füße und einen Zusatz Schlurfen.
Zusätzliches müdes Schlurfen.
Genau.
Ja, man kann ja nicht die ganze Zeit sprinten.
So ist es, genau. Der Trick an der ganzen Nummer ist einfach, dieses Aktionssystem ist tippitoppi, weil wir müssen nicht alle nacheinander unsere 3 Aktionen machen und dann ist der nächste dran, sondern wir können das so, wie es für uns passt, splitten. Deswegen sind wir mit den 3 Aktionsscheiben auch top in der Übersicht. Wenn Jascha jetzt irgendwas erkundet, mit irgendwem spricht, legt er seine Marke auf sein Unterhaltenfeld drauf, macht die Aktion und dann hat sich die Map vielleicht verändert, weil wir irgendeinen neuen Zugang bekommen haben, weil Yasha sich da seinen Weg in den verbotenen Bereich reingetalkt hat, in den wir jetzt aber alle rein dürfen. Dann wäre es ja blöd, wenn ich vorher schon in, keine Ahnung, nach Mappen Süd in die andere Richtung gelaufen wäre und wir dann feststellen, oh, da vorne, wo Yasha gerade geredet hat, da müssen wir aber eigentlich weiter. Mhm. Ne? Deswegen gibt uns das ein ganz, 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 ganz tolles Action-Economy-System, wo wir prima unsere Aktionen untereinander hin und her schieben können sozusagen. Also, ne, Yasha macht eine, ich mache eine, dann macht der nächste eine und so weiter und so fort. Wir aber keinen Überblick dadurch verlieren. Weil wir haben ja nur diese drei Aktionsscheiben. Wenn die platziert sind, sind die platziert. Dann hatte derjenige alle seine Aktionen. Hat er noch zwei liegen? Hat er noch zwei liegen? Ne? Hat also einen perfekten Überblick, was das angeht eigentlich.
Genau. Und es führt dazu, dass wir wirklich im wahrsten Sinne dieses Spiel zusammen kooperativ spielen. Wir spielen nicht parallel nebeneinander her, so jeder macht seinen Zug zu Ende, sondern wir sind permanent im Austausch. Und das macht sich auch dann am Spieltisch natürlich bemerkbar. Ne? Wir reden sehr viel miteinander, weil wir unsere Aktionen miteinander kombinieren. Vielleicht bringt der eine sich schon mal in Position, falls irgendwas Schlechtes passiert. Der andere macht dann die Dialogoption und solche Dinge, ne, und wartet, wie dann der Outcome davon ist, ob die Person jetzt auf einmal uns angreift oder so. Es kann ja alles passieren. Mhm. Ne, und das macht das wirklich zu einem richtig kooperativen und sozialen Spielerlebnis.
Ja, der Faktor Teamplay wird da wirklich reichlich groß geschrieben, muss man sagen an der Stelle. Also da solltet ihr euch auch untereinander absprechen und persönlicher Tipp von mir, ein Take-One-for-the-Team-Moment werdet ihr häufiger haben und müsst ihr auch haben. Ohne Take-One-for-the-Team kommt ihr nicht weiter. Denkt immer dran, ihr seid eine Familie und eine Familie hält zusammen.
Richtig. Na,
das wird in diesem Spiel mehr gefordert als irgendwo anders, wo diese Familienanalogie verwendet wurde bisher.
Und ich glaube, an der Stelle, ne, du hast ja gerade die Aktionen und also wie die möglichen Aktionen auf die Körperregion sozusagen verteilt sind, beschrieben. Und was wir, glaube ich, viel zu defensiv waren, waren wirklich diese Verletzungen, was du gerade ansprichst. Ne, weil eine mögliche Aktion, die wir mit unseren Händen durchführen können, ist auch immer heilen. Also ich kann immer eine Handaktion ausgeben, um eine Wunde zu heilen bei einem meiner Teammitglieder. Und insofern ist es in Maßen gar nicht so schlimm, verletzt zu werden. Aber wir waren, glaube ich, gerade so in der Frühphase des Spiels immer sehr, sehr vorsichtig. Also wir haben immer versucht, irgendwie allem auszuweichen. Mhm. Dabei hätten wir in manchen Kampfsituationen, glaube ich, schon viel mehr aufs Maul geben können.
Ja, da haben wir ja schon am Spieltisch die Auseinandersetzung in Anführungsstrichen gehabt, dass ich der Meinung bin, dass dieses Spiel uns eben genau dazu zwingt, nämlich nicht zu kämpfen, sondern wegzulaufen. Weil wenn ich Gegner habe, die mir mit einer Aktion irgendwie 6 Schaden reinbrettern und ich habe keinerlei Rüstung dagegen, dann sagt mir das Spiel sehr, sehr eindeutig bei, ich habe nur 6 Lebenspunkte, lauf, Bitch.
Ja.
Ne, also wenn ich da so an die eine Mission denke, wo wir wirklich mit den Wunden hin und her jongliert haben, in Anführungsstrichen, da hat uns das Spiel sehr, sehr eindeutig gesagt, nicht stand and fight, sondern laufen. Lauf, Digi.
Richtig.
Ne? Also deswegen. Wir haben das Thema Wunden jetzt aber gerade auch schon. Achso, nee.
Ja, nee, nur ganz kurz. Da wird man ja in der ersten Mission auch ein bisschen drauf geprimed. Ne? Also die erste Mission setzt für meinen Geschmack noch am meisten dieses Horrorgefühl um, weil da diese Übermacht auf einmal kommt. Und ich meine, es wird direkt am Anfang gesagt, ne, dein Ziel ist es zu entkommen. Und das wird dann halt auch mechanisch schön abgebildet durch die Gegner, die da ankommen. Ne? Also auch wenn man das Spiel erst noch lernen muss, merkt man da sehr schnell, okay, hier bei Heredity ist Weglaufen eine valide Sache. Ne? Also es geht nicht darum, sich da durchzuschnetzeln und am Ende der Sieger zu sein, sondern die meiste Zeit ist man eigentlich am Entkommen.
Ja, und vor allen Dingen, man muss es sich ja auch nochmal wieder, wo wir gerade wieder beim Storytelling-Part wären, um das nochmal abschließend zu sagen, man muss sich auch mal in die Situation versetzen. Wir haben da zwar vielleicht nur 1, 2, 3 aktive Gegner auf der Zeitleiste, aber rein Storytelling-mäßig werden wir ja in der ersten Mission von einer ganzen Truppe von diesen Gegnern angegriffen. Nur weil da sich gerade nur 1 oder 2 in unser Haus laviert haben, um Schaden zu machen, heißt das ja nicht, dass nicht storymäßig ja draußen eigentlich noch 1 Dutzend oder so von denen rumeiert im Zweifel.
Ne? Ja, richtig.
Also da haben wir ja alleine, wenn der eine, der da reingekommen ist mit seiner Schrotflinte oder was auch immer der hat, das heißt ja nicht, dass die draußen nicht noch besser ausgerüstet sind im Zweifel. Und im Zweifel verlierst du dann den Stand-Down gegen irgendwelche, keine Ahnung, marodierenden Leute, die das schon kennen, in der Postapokalypse Leute kalt zu machen. Ne? Da verlierst du im Zweifel als Otto Normalo.
Genau.
Das wird, finde ich, da auch nochmal sehr, sehr gut rübergebracht, dass, wie du schon sagtest, Weglaufen halt durchaus eine valide Option ist. Ne? Lieber ein lebender Feigling als ein toter Held.
Ja, das ist die Devise hier.
Aber du hast das Thema Wunden schon so schön mit ins Spiel gebracht, Jascha. Das greife ich jetzt einfach mal direkt auf, weil ich ja auch schon erwähnt habe, dass wir hier Schaden markieren müssen. Wie machen wir das Ganze? Wir haben insgesamt auf unseren Körperkarten ja 7 Aktionen, wovon wir allerdings nur 6, nämlich gucken, unterhalten, 2-mal interagieren und 2-mal bewegen, mit Wunden belegen können. Wenn wir Schaden kriegen, müssen wir das auch tun. Wir müssen auf eine Aktion eine Wunde legen. Diese Aktion ist dadurch, dass wir die Wunde darauf gelegt haben, für den nächsten Zug blockiert, bis wir diese Wunde heilen. Wo wir wieder beim Punkto heilen werden. Ne? Es ist wichtig, dass wir Aktionen rausheilen. Deswegen haben wir auch eine dritte Bewegungsaktion, dass man niemals im unverwundeten Zustand nicht in der Lage ist, sich zu bewegen. Denn wir sind nicht nur auf diese 2 Wunden pro Karte limitiert, sondern sagen wir mal, wir haben wirklich schon 6 Schaden auf unserer Spielertafel gesammelt, konnten uns nicht heilen, nichts, und wir kriegen jetzt nochmal Schaden. Dann müssen wir diese Karten umdrehen und schwere Verletzungen dafür in Kauf nehmen. Am Kopf, an den Beinen oder am Oberkörper. Das reduziert unsere Aktionsanzahl auf dieser Karte auf 1, die wir dann auch noch blockieren müssen. Ne? Und ist allgemein ein möglicher Grund, das Kapitel zu verlieren. Wenn wir nämlich 3 schwere Verletzungen haben, ist der Charakter quasi im Sterben liegend und dann verlieren wir in der Regel das Kapitel.
Das ist eine, auch metaphorisch finde ich, eine sehr schöne Umsetzung, ne, die man also jetzt nicht nur von Heredity kennt, aber auch hier, dass du natürlich, wenn du an der Hand verletzt wirst, also eine Wundmarker auf eine Handaktion legst, dann natürlich auch eine Aktion weniger damit machen kannst. Ne? Also das fügt sich sehr schön in die ganze Metapher und in das Spielerlebnis ein. Und wenn du dann eben eine schwere Verletzung erleidest, du sagst es gerade schon, dann sind erstmal auch auf der umgedrehten Kopfkarte zum Beispiel, liegt dann dieser Wundmarker auf dem letzten Feld, was dann übrig bleibt. Das heißt, die anderen Mitspielenden können den zwar wegheilen, aber ich bin bis zum Ende dieser Mission, auf der wir da gerade sind, dauerhaft eingeschränkt, ne? Weil diese schweren Verletzungen, die werde ich im Zuge der Mission nicht mehr los.
Was auch wieder so ein bisschen mit Metapher, also schön in die Story mit reinspielt, denn schwere Verletzungen, mal eben im Gefecht, hier hast du Hello Kitty Pflaster, kämpf weiter, schwierig. Na, ja. Die ersten paar Wunden sind halt nur Kratzer, Streifschüsse, à la Black Knight, just a flesh wound. Na, aber wenn du dann wirklich die schweren Verletzungen kurieren möchtest, brauchst du schon einen Moment Ruhe irgendwie, der dann den Kapiteln halt aufgezeigt wird. Denn zwischen den Kapiteln heilen wir glücklicherweise vollständig. Das ist schon mal ein ganz netter Bonus, nenne ich das jetzt mal. Ja, aber das zeigt halt auch, wie wichtig das Ganze ist, da diese Aktionen entsprechend auch durchaus mal für Heilung zu verwenden. Und es zeigt uns auch, wie fragil wir sind, weil im Spiel wird nicht viel mit Items um sich geworfen und im Spiel wird auch nicht viel mit Körperpanzerung um sich geworfen.
Das ist wahr, das ist ein rares Gut, gute Ausrüstung zu finden.
Ja. Was aber, finde ich, auch wieder den Faktor unterstreicht, dass wir halt einfach nur eine normale Familie sind. Und wenn ich mir dann so die Werte von diesen Gegnern angucke, zeigt das halt auch wieder so, yo, das sind übrigens die Wasteland Raider hier. Die sind darauf ausgelegt, sich in Feuergefechte mit irgendwem zu stürzen. Die haben nämlich Körperpanzerung an.
Welche Überraschung. Im Gegensatz zu uns.
Genau.
Am Anfang.
Flash versus Kevlar. Kevlar gewinnt. Erschreckend.
Tja.
Ja, aber ansonsten sind wir gerade ja nochmal wieder bei der Wundenmechanik gewesen und haben ja schon erwähnt, dass wenn man 3 schwere Verletzungen auf einem Charakter hat, dass dann das Familienmitglied im Sterben liegt und man das Kapitel verloren hat. Das finde ich auch sehr schön geregelt. Das Ganze ist nicht so aller, jo, ihr habt es nicht geschafft, ihr zieht euch zurück und kommt später wieder, so nach dem Motto. Nee, ihr setzt alles auf den Stand vor dieser Mission zurück. Ihr gebt alles ab, was ihr gefunden habt und behaltet nur den Quatsch, den ihr schon in diese Mission mit reingebracht habt. Also haben wir quasi so diesen Prince of Persia Sand of Time Wind. Back to Beginning, ab an Anfang. Jetzt machen wir hier nochmal die Mission von vorne.
Genau.
Das finde ich halt irgendwo ganz charmant, weil wenn ein Familienmitglied im Sterben liegt, dann zieht man sich nicht zurück und kommt später wieder, weil das würde storytechnisch auch absolut keinen Sinn machen. Dann wären die Gegner ja gewarnt und es macht keinen Sinn, dass das Szenario nochmal genauso aufbaue wie zu dem Zeitpunkt, wo mich noch alle mochten, so nach dem Motto. Deswegen, ja, so ist das es. Fand ich einfach nochmal schön, wie sie das auch mit reingebracht haben, dass man halt nicht mal eben kurz sagt, ja gut, komme ich halt später nochmal wieder, wenn ich stärker bin und man nicht irgendwie farmen kann, weißt du? Sondern, dass man wirklich so, du hast es nicht geschafft, setz dich zurück, versuch es nochmal, du warst scheinbar zu blöd.
Ja, richtig. Das stimmt.
Ja, aber ich glaube, da haben wir größtenteils alle Mechaniken abgedeckt. Oder habe ich irgendeine vergessen, die dir jetzt in den Kopf schießt?
Hast du.
Ha, Kopfschießen.
Ich setze nochmal, oh genau, nein, Kopfschüsse gibt es nicht. Witzigerweise.
Schade eigentlich.
Nein, aber das Kampfsystem, da können wir gleich kurz drüber reden.
Oh ja, stimmt, das Kampfsystem habe ich ganz bösartig unterschlagen.
Genau. Ich übernehme einmal hier zwei Stellen, die mir noch eingefallen sind gerade. Und zwar ist da zum einen ganz, ganz typisch, ne, bei Heredity wie bei anderen Dungeon-Crawlern, die man so kennt. Ne, wir haben das Spielfeld, was aus einzelnen Teils besteht, ne, also aus einzelnen Abschnitten der Karte sozusagen. Und da läuft es so ab, dass ich an manchen Seitenrändern so einen Fußspurenmarker habe mit einer Zahl daneben. Das bedeutet für mich, hey, ich kann hier mit einer Gehen-Aktion einen weiteren Bereich aufdecken. Das heißt, Max als unser Kartenverantwortlicher in unserem Fall geht dann los, wenn ich diese Aufdecken-Aktion mache, sucht die entsprechende Zahl aus dem Missionskartenstapel raus und legt das Feld dann da an dieser Stelle eben an. Und sobald er das macht, sobald ein neues Spielplanteil dazukommt, muss man einmal auf diesem Teil schauen, ob da andere Aktionsmöglichkeiten sind. Es gibt nämlich neben den Fußabdrücken gibt's auch noch so ein Sprechblasensymbol mit einer Zahl daneben. Da kommt dann so ein kleiner Marker noch zusätzlich drauf, ne, mit einer Sprechblase, der eben indiziert, hey, guck mal, hier ist noch eine Sprechoption, die du noch nicht gemacht hast. Und wenn da dann jemand hingeht und interagiert und sagt, hey, ich lege jetzt hier einen Aktionsmarker auf die Sprechblase bei mir auf dem Charakterbogen ab, dann nehme ich diese Aktion wahr, dann kommt der Marker runter und Max nimmt die entsprechende Zahl, die neben dieser Sprechblase steht und ja, gibt das dann in der Regel an die Person weiter, die die Aktion ausführt, damit die Person das eben vorlesen kann, was da passiert. Und das können dann, wie gesagt, Begegnungen sein, das können Story-Elemente sein, irgendwelche Effekte, die an die Zeitleiste angeheftet werden. Man kann Gegenstände bekommen, muss sich vielleicht nochmal zwischen Dialogoptionen entscheiden. Solche Dinge können da passieren.
Wenn ich da nochmal eben einmal ganz kurz einhaken darf, für alle Schüchternen und Introvertierten da draußen. Das ist eine Sache, die wir für uns entschieden haben, dass wir es demjenigen oder der Person geben, die es aufgedeckt hat.
Stimmt.
Ihr könnt recht. Auch einen Erzählbären bestimmen, der sich freiwillig meldet oder per Streichhölzer ziehen, das machen muss, keine Ahnung, ne? Und könnt dann sagen, hier, du liest jetzt alles vor, was wir aufdecken und dann ist gut. Ne? Also das müsst ihr nicht so machen. Es gibt Leute, die möchten nicht vorlesen aus Gründen und das ist keine Spielregel, keine Pflicht. Ihr müsst da nichts biegen, es ist einfach nur, wir haben es so gemacht.
Ja, genau. Eine sehr wichtige Ergänzung für den einen oder die andere vielleicht. Ja, und das gleiche Prinzip gilt für Handaktionen. Also es kann sein, dass auf diesem neuen Spielplanteil dann so ein kleiner Handmarker liegt. Zum Beispiel, wenn auf dem Teil ein Haufen Schrott abgebildet ist, dann ist man ja als Adventurer versucht, da mal durchzugucken, ob da irgendwas bei ist. Und dann kann es durchaus sein, dass ich da mit einer Handaktion diesen Handmarker ablegen kann und dann würde Max entsprechend wieder die entsprechende Zahl, die daneben steht, raussuchen, auf der dann eben erläutert ist, auf der dazugehörigen Karte, was an der Stelle denn passiert, wenn ich diesen Schrotthaufen zum Beispiel durchsuche. Und das Letzte im Bunde ist die Augenaktion. Na, da kommt dann so ein Augenmarker hin, wenn ich einfach irgendwas auf diesem Spielplanteil dann näher inspizieren kann. Und da steht auch eine Zahl dran, gleiches Spiel, Karte wird aufgedeckt und wir gucken, was sich dahinter verbirgt.
Teilweise gibt es auch Mechaniken, die Karten dann umdrehen, also die bestehenden, weil ihr, keine Ahnung, irgendeine Scheibe einschlagt oder so, und dann wird das Ding umgedreht und ihr habt dasselbe Geländestück nochmal nur mit einer kaputten Scheibe.
Genau, und das finde ich auch sehr, sehr schön, dass das dann nochmal angepasst wird, ne, und einen Effekt hat, einen dauerhaften. Und ebenfalls, wie man es aus ja fast sämtlichen Dungeon-Crawlern so kennt, auf den Spielplanteils gibt es natürlich noch verschiedene Linien, die uns in unserer Bewegung einschränken. So, der Klassiker ist eine weiße durchgezogene Linie, die sagt, hey, ich brauche hier eine Bewegungsaktion, um in den nächsten Bereich weiterzukommen auf demselben Teil. Es gibt aber auch rote Linien, die Schaden machen, wenn ich mich durchbewege. Stichwort brennender Raum oder sowas. Ne? Da kann ich dann natürlich nicht mehr durchlaufen. Es gibt blaue Linien, die für Glaswände stehen. Ne? Wo ich.
Genau, blaues Glas kannst du meistens durchgucken.
Genau, ne? Solche Dinge. Also da gibt es tatsächlich nochmal Unterschiede. Und was man an der Stelle auch wieder sehr, sehr loben muss, finde ich, ist, wie kreativ Heredity mit dem Aufdecken von Karten sein kann. Also wir haben nicht nur dieses Prinzip von hier, ich starte auf einem Feld und das wächst dann, wenn ich mich an die Ränder bewege und wird größer, sondern es kann auch sein, dass ich so Instanzen quasi in dem Kapitel habe. Also dass ich an irgendeinen Ort komme und dann passiert irgendwie was, wodurch ich dann auf einmal woanders bin und dann wird quasi neben der einen Map noch eine zweite Map aufgemacht, wo ich dann auf einmal rumlaufe und noch einen ganz neuen Abschnitt erkenne, der so aus der Prämisse des Kapitels überhaupt nicht hervorgegangen ist. Und das überrascht einen wirklich auf eine sehr angenehme Art und Weise, wenn auf einmal ein ganz anderes Setting da stattfindet und man fragt sich, oh wow, was ist denn jetzt hier los? Jetzt gibt's hier so ein kleines Intermezzo, was ganz, ganz anders auf einmal auch in der Mechanik sich verhält. Also das hat mir sehr, sehr beeindruckt. Das haben sie sehr schön gemacht, finde ich.
Ja, also muss ich auch sagen, das ist wirklich eine coole Mechanik. Was mir noch sehr, sehr positiv aufgefallen ist, wo du gerade bei der Linientrennung und Feldertrennung und so weiter bist, viele Dungeon Crawler, eigentlich so ziemlich die meisten, die ich kenne, haben das Grundprinzip, du deckst ein neues Teil auf und ein neues Teil ist ein eigenes Feld.
Mhm.
Das ist ein wesentlicher Unterschied, den Heredity hat. Heredity begrenzt Felder ausschließlich über Linien. Beispielsweise auch eine grüne Linie ist eine Tür. Da habt ihr auch ein neues Feld dahinter. Habt ihr aber nur eine zusätzliche Karte aufgedeckt und die an eure rangelegt und dazwischen ist keine Linie, ist das ein und dasselbe Feld, in dem ihr steht. Das heißt, eure Mitspielenden, die mit euch auf diesem Feld gestartet sind, die stehen im selben Feld zu dem, was ihr gerade aufgedeckt habt. So kann man teilweise echt viel Strecke gut machen, indem man Karten aufdeckt. Ne?
Also, ja, genau. Wenn sich ein Bereich über mehrere Teils hinweg erstreckt. Richtig.
Genau. Das ist schon beeindruckend. Ich finde, es ist einfach erwähnenswert, weil es was anderes ist, als das, wie ich es kenne bei den meisten Dungeon-Crawlern. Ne?
Ja, genau. Richtig. Ja, und zuletzt, Max, und ich glaube, dann sind wir wirklich fast durch, was den Kampf angeht. Das ist sehr, sehr schön gelöst. Oder wenn ihr Proben ablegt. Ich glaube, das beschränkt sich nicht nur auf den Kampf. Wir haben nämlich bei Heredity einen Karma-Stapel. Darauf befinden sich verdeckt, ich weiß gar nicht, wie viele Karten, ist, glaube ich, immer pro Mission unterschiedlich, wo Boni oder Mali drauf angegeben sind. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Angriff stattfindet und ich schieße mit meinem Gewehr auf jemanden, dann habe ich einen Angriffswert und mein Gegner hat einen Verteidigungswert. Ich decke dann in dem Moment, wo ich den Angriff durchführe, eine Karma-Karte auf und da kann dann sowas draufstehen wie +1, -2, wenn ich Pech habe, was dann meinen Angriffswert reduziert. Und die Rechnung ist dann ganz, ganz einfach, ne? Also der Angriff minus die Verteidigung des Gegners ergibt den Schaden. Also wenn mein Angriffswert 4 ist, ich ziehe über die Karma-Karte eine +2, ist der Angriffswert 6. Der Gegner einen Verteidigungswert von 3, erhält dann 3 Schaden. Ne? Eben die Differenz aus beiden. Und das ist, finde ich, sehr einfach. Es ist intuitiv. Und an der Stelle kommt schon wieder dieser Story-Fokus von Heredity mit rein. Denn unsere Karma-Karten, die können durch die Story noch beeinflusst werden. Es kann sein, dass durch ein bestimmtes Ereignis, ich glaube, eins davon ist, ich glaube, das ist kein zu großer Spoiler, es gibt ein Ereignis, wenn wir das erste Mal töten, also wenn wirklich der erste Gegner stirbt, dann hat das einen Einfluss. Gegner
vor allen Dingen.
Genau, der erste Mensch, also im Endeffekt, ne, dann gibt das Spiel uns storyseitig mit, dass wir sozusagen skrupelloser werden. Also wir haben jetzt hier First Blood, wir haben jemanden umgebracht und da kommt halt eine Schiene rein, wo wir eben bei der Altersempfehlung auch drüber sprachen, ne? Das verändert halt unsere Familie und auf einmal sind wir im Kampf ein bisschen rücksichtsloser. Und die Karma-Karten spiegeln das dann wieder, indem wir zum Beispiel eine Karte davon austauschen gegen eine andere, die dann andere Werte hat, wo nochmal was Zusätzliches mit reinkommt. Ja, und ich finde das, also das ist, wenn man so drüber nachdenkt, auch eine moralisch sehr wichtige Sache, die da stattfindet. Weil diese Veränderung kann ja auch bei unseren Gegnern stattfinden. Also wenn jetzt eine von meinen Karma-Karten ein Upgrade bekommt, die macht jetzt nicht mehr +1, sondern +2, weil wir eben uns rücksichtslos verhalten haben, da kann es ja auch sein, dass die Gegner uns gegenüber auch rücksichtsloser auftreten, weil wir einen gewissen Ruf uns erarbeitet haben. Ne? Also wie du in den Wald rufst, so schallt es eben auch hinaus. Und dieses Zusammenspiel, es kann sein, dass ich das jetzt hier gerade überinterpretiere, aber für mich passt das wieder sehr, sehr stimmig in dieses doch sehr, sehr moralisch geprägte Setting. Ne? Die Familie macht sich ja häufiger Gedanken darüber, ob das denn so richtig ist, was man da tut und warum einem das passiert und so weiter und so fort. Und das wird hier in dem Karma-Stapel sehr schön abgebildet, finde ich.
Ja, also da ist der Name auch einfach Programm an der Stelle.
Genau,
muss man einfach so sagen. Karma-Stapel halt.
Ja, schlechtes Karma gesammelt, höheres Risiko für brutalere Angriffe.
Ja, aber beidseitig, wie gesagt, ne? Also auch Gegner haben dann auch im Zweifel den größeren Fettnapf, in den sie reintreten, wenn die minus zwei flippen.
Genau. Und ein ganz anderen Level hat das für mich dann erreicht, als da die, also fast schon sowas wie so ein Fraktionssystem mit drin war. Man kann in einem Punkt der Geschichte bestimmte, ja auch so eine soziale, auf so einer sozialen Ebene sich verschiedenen Fraktionen annähern. Und wenn man es schafft, da ein gutes Verhältnis aufzubauen, dann kann es sein, dass man der Fraktion gegenüber einen Vorteil hat. Fast schon so ein bisschen Heimtücke, ne? Also man hat sich mit den Leuten angefreundet und bekommt, falls es dann doch zu einem Kampf kommt, auf einmal einen Vorteil auf eine gewisse Art. Also ich möchte das ungern spoilern, was genau da passiert, aber das eröffnet sehr viele Möglichkeiten und ich finde fast, dass sie da noch ein bisschen mehr mit hätten machen können mit diesem System, weil das macht so viele Metaphernfelder auf.
Aber ist aber auch sehr aufwendig zu tracken wieder, ne?
Ja, genau. Und wir haben ja auch nicht alle, wir haben ja die einzelnen Missionen auch nicht vollkommen ausgereizt. Ne? Wir waren ja in manchen Missionen sehr, sehr zügig durch. Und wer weiß, was da noch hätte passieren können, ne? Wenn wir schlechter gespielt hätten. Wenn wir auch mal gescheitert wären.
Ja, wobei wir da ja sagen müssen, wir haben es ja so gespielt, wie wir es spielen wollten. Ne? Story relevant und zielgerichtet in Anführungsstrichen und nicht aller, ach, jetzt lass uns doch nochmal alle Felder mitnehmen und jedes einzelne Steinchen angucken, bitte.
Richtig. Wir wollten das immersiv spielen. Ne? Also wenn Eile geboten war, dann sind wir auch geflohen und haben nicht geguckt, dass wir jedes Story-Element mitnehmen.
Eben. Das wäre auch ein bisschen doof gewesen, glaube ich.
Ja. Zwei Sachen habe ich noch. Sehr, sehr schön ist, Items, die man findet, kann man upgraden, indem man Einzelteile, so kleine Zahnradmarker, ausgibt, die man auch einsammeln kann, die man manchmal als Belohnung erhält im Laufe des Spiels. Und das ist ein Gamechanger, wenn man Glück hat. Also eine Waffe upgraden, große Empfehlung, da können richtig krasse Sachen bei rumkommen. Und zuletzt, einfach so ganz, ganz allgemein, was die Mechaniken angeht, Heredity hat immer eine sehr schöne Entscheidungsvielfalt. Also man hat in den allermeisten Fällen mehr als einen Weg, um zum Ziel zu kommen. Gerade wenn ihr die zweite Mission angeht, wie gesagt, kein Spoiler an der Stelle, aber da ist das am stärksten für mich ausgeprägt gewesen, dass man so viele Möglichkeiten hat, an sein Ziel ranzukommen, die halt verschiedenen Spieltypen entsprechen. Ne? Also wenn ihr so die Brutalo-Mad Max-Gruppe sein wollt, könnt ihr das machen. Und wenn ihr aber mehr mit Leuten interagieren und auf eine geschickte, unauffällige Weise vorgehen wollt, dann gibt euch das Spiel da auch die passenden Mittel zu. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also die zweite Mission hat im Moment auch fast so, na, nicht so ganz meinen Lieblingsmissionsstatus, aber so halb. Ich glaube, das wäre bei mir Platz 2. Die hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Also bei mir ist es tatsächlich die zweite gewesen, die ich am liebsten gespielt habe. Mit Abstand.
Am meisten hat mir die dritte gefallen.
Ja, die hatte auch was, das stimmt. Aber ja. Nee, ich fand die zweite tatsächlich am besten.
Okay, aber ihr könnt euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass jede Mission anders wird. Also man hat in jeder Mission so ein Aha-Moment, wo irgendwas neu ist und man überrascht ist, wie anders sich das anfühlen kann auf einmal die nächste Mission. Das war richtig, richtig gut.
Das stimmt. Also wirklich Hut ab an die Designer und Macher von Heredity an der Stelle schon mal.
Genau. Okay, ich glaube, Max, wenn du nichts mehr zum Mechanikteil hast.
Nee. Ich habe ja ganz mies physiklich welche unterschlagen.
Ja, stimmt. Hätte ja sein können, dass dir on the fly noch was einfällt.
Nee.
Aber dann lass uns doch mal über Look and Feel sprechen.
Ja. Bei Look and Feel bin ich relativ schnell durch tatsächlich. Ich finde, die Illustrationen sind toll gemacht. Der Stil passt zum Thema der Postapokalypse. Und das Material, also Karten, Standys, Holzscheiben, ist haltbar gemacht und auch nachhaltig gemacht. Das finde ich ganz gut. Also wir haben Pappstandys zu den ganzen Gegnern, Pappstandys zu unseren eigenen Familienmitgliedern. Klar, gut, du musst den Plastiksockel, also den Plastikfüßchen für ein Standy dabei haben. Aber das ist Plastik leider einfach haltbarer, als wenn du jetzt nochmal ein Papp-Inlay machen würdest oder so. Von daher, gib von mir einen Daumen hoch.
Sehr schön. Das klingt gut. Okay, war es das von dir schon? Oder?
Ja, deswegen sagte ich kurz und knackig.
Alles klar. Ja, ich muss an der Stelle einfach mal so den Umfang des Artworks generell hervorheben. Es ist tatsächlich so, dass von den Spielplan-Teils, die wir auslegen, und das sind einige, ne, also jedes Kapitel hat ja so ein Kartenbündel. Viele davon sind auch Aktionskarten, aber es gibt auch immer, Oh, ich habe jetzt keine Zahl, aber es gibt immer mindestens 10 Spielplan-Teils, hätte ich jetzt behauptet, in jeder Mission, meistens sogar mehr. Und keines davon wird mehrfach verwendet. Also man kennt das bei anderen Dungeon-Crawlern, Willen des Wahnsinns oder so, ne? Da gibt es dann die Bibliothek. Es gibt irgendwie Straße 1, Straße 2, die werden dann halt recycelt, ne, in neuen Situationen. Und hier bei Heredity hat man wirklich so viel Artwork produziert, dass man viele einzigartige Spielplan-Teils da hat, die man dann auch immer noch, also in vielen Fällen auch umdrehen kann, wenn sich darauf was verändert. Also da ist dann nochmal eine kleine Anpassung an diesem Teil dran. Aber das rechtfertigt für mich sehr, sehr gut, dass wir hier nicht so Hardpapp Teils haben, wie es zum Beispiel bei Willen des Wahnsinns oder auch Imperial Assault ist, ne, sondern dass das alles hier in diesem Kartenformat abläuft, macht die Spielpläne natürlich, muss man auch sagen, ein bisschen weniger wertig, ne, weil es ein bisschen flabberiger, ein bisschen dünner ist. Aber das Ganze merkt man hier schnell, das hat nichts damit zu tun, dass man da Kosten sparen wollte, sondern man braucht halt Platz für diese ganzen Artworks, ne, für die verschiedenen Bereiche, durch die man da läuft und was da nicht alles drauf stattfindet. Na, und da versteht man dann auch, warum hier mehrere Artists an diesem Spiel beteiligt waren, na, um das alles zu designen. Also ich finde, das wird hier sehr, sehr nachvollziehbar. Jetzt gucke ich nochmal gerade bei mir hier. Ach ja, und dadurch, dass jedes einzelne Kapitel seinen ganz eigenen Kartenstapel hat, kommt man damit auch nicht durcheinander. Also es ist zum Beispiel so, dass die Spielplan-Teils und Ereigniskarten, die fest zu Kapitel 1 gehören, die fangen auch mit einer 1 an. Das ist dann immer die 100 irgendwas. Die kommen auch in separaten Stapeln, sind auch dann so mit so Papier, wie nennt man das? Bändern quasi. Genau. Also das sind so einzelne Pakete, da kommt man noch nicht mit durcheinander. Und da steckt halt wirklich sehr, sehr viel künstlerische Arbeit drin. Das finde ich richtig großartig. Ja. Genau, und ja, den Rest hast du schon gesagt, ne? Ansonsten, Miniaturen gibt es nicht. Abgesehen von den Aktionsmarkern ist da sehr viel eben so ganz klassische Pappe. Was ich ein bisschen schade finde, man könnte die Aktionsblipsies ein bisschen größer machen. Also nicht die Holzteile, sondern die auf den Spielplanteils landen. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn auf einem Spielplanteil eine Dialogoption zum Beispiel angezeigt werden soll, dann kommt da so ein Sprechblasenmarker hin. Aber der ist schwarz-weiß und wirklich ziemlich klein. Und wenn man ein bisschen weiter weg, so zu viert an diesem Tisch sitzt und da in der Mitte drauf schaut, dann kann man das schon mal übersehen. Also ich finde, das hätte man entweder vielleicht farblich oder ein bisschen größer machen können, weil uns sind hier und da auch schon mal einfach so Aktionsmöglichkeiten entgangen. Liegt natürlich auch zum Teil an uns, aber wie gesagt, ein bisschen größer, vielleicht in einer anderen Farbe, vielleicht irgendwie in Rot oder so, dass man die sofort erkennt. Vielleicht hätte das was an dem Gefühl geändert.
Da muss ich, glaube ich, den Spieleentwickler ein bisschen in Schutz nehmen, weil der kleine Marker ist zum einen dafür da, dass auf dem Feld noch Platz für die Figuren und Standys ist, würde ich behaupten.
Das stimmt.
Und das Artwork nicht so überlagert wird. Und das Schwarz-Weiße ist eben deswegen gewählt, weil Schwarz-Weiß als Gestaltungsmöglichkeit sehr, sehr selten in Artworks vorkommt. Wenn ich ein rotes Artwork habe, also keine Ahnung, ein rotes Auto oder so, und ich muss da ein rotes Auge drauflegen, da hast du, glaube ich, auch wieder eine Schwierigkeit, was das angeht, das zu erkennen, oder?
Ja, das stimmt. Also es kommt drauf an, welche Hintergrundfarbe da dominiert. Ne? Also,
genau,
bei Heredity, bei Heredity ist das sehr, sehr abwechslungsreich, finde ich. Ja, das stimmt schon, da hast du recht. Ja, genau, also die Spielplanteils selber sind ja relativ klein. Und da hast du schon recht, wenn man die zuballert, dann siehst du vielleicht einzelne Abschnittsgrenzen und Linien auf dem Feld nicht mehr.
Ja, gut, das lasse ich mir gefallen. Hast du den besten Kontrast, würde ich behaupten.
Ja.
Das ist so eine Vermutung von meiner Seite aus, warum man diese Farbgebung gewählt hat.
Ja, da hast du recht. Gut.
Einen letzten Punkt noch zum Look and Feel, der mir gerade wieder eingeschossen ist, als wir drüber sprachen. Ist eigentlich nichts Besonderes, finde ich einfach nur sehr, sehr schön gemacht. Steht vorne in der Anleitung ein Abschnitt drinne. Schmeißt die Stanzbögen nicht weg, packt sie unter das Inlay, dann schließt das Inlay bündig mit dem Karton ab.
Perfekt.
Fand ich irgendwie mega geil, einfach.
Da geht's,
vor allen Dingen, wenn ich es dann nochmal irgendwie veräußern will, kann ich die Standys halt wieder in die Bögen ploppeln und es ist, als hätte ich es nie gespielt gefühlt. Na, also je nachdem, wie man mit den Karten natürlich umgegangen ist, aber dadurch, dass man, wichtig bei Heredity, eigentlich auch nichts mischen muss, großartig außer den Karma-Stapel, sind auch diese dünnen Karten sehr, sehr haltbar. Also ihr habt wirklich explizit in den meisten Kapiteln die Aufgabe, verändert die Reihenfolge dieses Stapels nicht.
Ja, richtig. Ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ne? Wenn man über die Haltbarkeit des Materials spricht, ne? Wenn du es nicht mischen musst, dann dürfen die Karten noch ein bisschen flimsiger sein.
Ja, was stimmt mit mir nicht, Ascha? Bei mir kam gerade im ersten Moment der Gedanke, tja, Mission Impossible.
Oh. Ja.
Oh, schön.
Magst du mich überrascht sowas nicht mehr?
Nee, ich weiß. Du bist nicht viel besser.
Ja, das stimmt. Ich gib's.
Außerdem swarnt uns da echt Übles.
Nein. Es ist so viel Quatsch, während unserer Spielrunden passiert, für so ein eigentlich sehr ernstes Setting. Aber ja, so sind wir halt als Gruppe. Das ist halt.
Ich wollte sagen, das sind wir als Menschen, da können wir nicht viel dran machen.
Genau. Gut.
Ah, ja. Tops und Flops, Jascha. Willst du anfangen, soll ich?
Ja, komm, ich leg mal los. Ich fange mal mit Flops an der Stelle. Für den guten Ton zum Schluss. Ich finde, das ist ein ganz, ja, so ein vereinzeltes Ding. Es kann ganz selten mal passieren, dass die Auswirkungen einer Aktion, ich würde mal sagen, kontraintuitiv sind. Wir hatten zum Beispiel eine Stelle, da war die Interaktion mit einer Sache über die Sprechblase gelöst. Das hätte für mich bedeutet, ich rede mit dem, was da vor mir ist, ne? Und versuche irgendwie über Dialog weiterzukommen. Und dann habe ich die Karte umgedreht, entsprechend, wie es die Anforderung war, um zu gucken, was der Outcome davon ist. Und dann sehe ich nur die ersten Wörter. Du streckst deine Hand aus. Und in dem Moment habe ich das sofort wieder umgedreht und dachte mir so, nein, ich habe doch die Sprechblase gemacht. Ich will reden. Ich wollte bewusst nicht irgendwie Körperkontakt herstellen, weil ich der Meinung war, das könnte man komisch auffassen. Deswegen habe ich nicht die Handaktion genommen, sondern die Sprechenoption. Na, aber das ist ein einziges Mal, war das der Fall. Und das zweite Ereignis, wo das ein bisschen verwirrend war, das war in der ersten Mission. Da gab es ein Ereignis, was auf der Karte sehr vorteilhaft für uns klang und was dann aber am Ende uns eher noch ein zusätzliches Problem gemacht hat. Aber da hatte bei der Entscheidungsfindung kam dann auch sehr stark mit rein, dass wir noch nicht so richtig das Spiel kannten. Also nachdem wir das Spiel einmal durchgespielt haben oder auch nur eine Mission gespielt haben, weiß man dann, dass bestimmte Aktionen auch timingabhängig sind, dass ich ein bestimmtes Ereignis damit vielleicht auch zu früh triggern kann, was einfach da aus dieser Karte, aus dieser Aktionsmöglichkeit selber nicht so hervorgegangen ist, war mein Empfinden.
Ja, das war das, was wir auch angesprochen hatten mit macht Dinge da so, wie sie logisch sind und nicht nur, weil sie euch angeboten werden, mache ich sie jetzt einfach.
Genau. Und das ist vielleicht weniger ein Fehler des Spiels, sondern einfach so unserer Spielgewohnheiten, die wir so haben bei Dungeon Crawlern. Ne? Also, dass du eine Aktion ausführen kannst, die dem ganzen Rest der Gruppe dann zum Nachteil gereicht, weil das Timing einfach schlecht ist. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber jetzt, wo man es weiß, ist es nur logisch. Wenn man weiß, von welcher Aktion ich hier spreche. Ich glaube, die meisten können damit jetzt so erstmal nichts anfangen. Aber ja.
Wer es gespielt hat, wird wissen, was du meinst.
Wahrscheinlich. Und ich hätte es cool gefunden, wenn vielleicht gerade so in Mission 1 dann noch so ein kleiner Tutorial-Hinweis ist, weil das macht das Spiel ja durchaus, ne, Hinweise geben. Und wenn man dann da gesagt hätte, du, überleg mal, wann du das machen willst. Irgendwie nur das, damit man weiß, okay, das Spiel berücksichtigt das. Das hätte mir geholfen an der Stelle. Ja, genau. Aber das ist im Grunde der Flop, den ich mir hier notiert habe. Und wie gesagt, das ist ein, zweimal vorgekommen. Und andere Spielende hätten sich vielleicht ganz anders angestellt. Deswegen gehe ich mal zu den Tops weiter, zu meinen persönlichen. Erstmal, ne, wir haben es immer wieder eingestreut, Max, die Story. Und wie die Story mit den Aktionen, mit dem Handlungsspielraum, den wir haben, verwoben ist. Wie sich das in den Zeitstrahl da oben einfügt. Also das passt einfach so richtig, richtig gut. Dazu kommt, dass die Story-Fluff-Texte auch sehr gut geschrieben sind. Ne? Ich glaube, Max, du hattest ja entdeckt, dass die einzelnen Missionen auch den beiden Autoren jeweils zugeschrieben sind. Also man merkt, dass da wirklich eine Person eine Vision hatte, was erzählen wollte und das dann umgesetzt hat. Also da ist wirklich Arbeit in das Storywriting reingeflossen, was ich sehr schön finde.
Ja.
Zweitens ist für mich ganz generell so das Spielgefühl. Also ich finde ja Apokalypse als ein Setting immer toll. Ob das jetzt Film ist oder Literatur oder Spiel, gefällt mir jedes Mal. Die Verpackung von Heredity, die hat bei mir auf den ersten Blick einen sehr starken Horror-Vibe gehabt. Also ich habe wirklich erwartet, dass das horrorlastiger wird. Es steckt aber dann, ohne zu spoilern, viel, viel mehr und vor allem auch anderes drin. Also ich würde es jetzt im Nachhinein nicht als ein Horrorspiel primär einordnen. Auch wenn durch die Ereignisse und durch die Grundstimmung natürlich ja, so ein Horrorelement permanent mit dabei ist. Also dieser Angstfaktor, die Gewalt und so, das ist natürlich ein bisschen Horror immer, aber es ist nicht das, worauf eigentlich der Fokus liegt. Aber trotzdem hat mich das vom reinen Gefühl her sehr, sehr mitgenommen. Also gerade auch durch das gute Storywriting konnte ich mich voll gut in die einzelnen Familienmitglieder reinfühlen. Ich habe mir wirklich Sorgen um die Leute gemacht und man hat wirklich dieses Familiengefühl gehabt, ne? Und ich finde, man könnte jetzt so aus der Zusammenfassung denken, dass das ein Stimmungskiller sein kann, weil es wirklich sehr, sehr düster ist, das ganze Spiel. Aber aus irgendeinem Grund, Max, vielleicht liegt's an uns, wir hatten trotzdem auch so viel Spaß damit. Also ich weiß nicht, ob das wieder so die Brettspielererfahrung ist, aber manche Ereignisse und Abläufe, die da passieren, die sind halt auf eine Art und Weise brutal, dass sie irgendwie schon witzig sind. Also wir haben da ja so Sachen durchgezogen, wo man eigentlich nur so sarkastisch drüber lachen kann am Ende, weil man sich denkt so, was zur Hölle stimmt denn mit uns nicht? Was soll denn das? Also, ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass wir immer moralisch ganz sauber geblieben sind in diesem Spiel.
Ja.
Aber das hat uns dann halt auch selber Spaß gemacht. Halt, gerade wenn man in der ersten Mission so aufs Maul bekommt, story-wise, ne, also so wie du da verjagt wirst, und dann am Ende sich zu rächen, das hat halt auch was Befriedigendes irgendwie. Muss man ehrlicherweise mal so zugeben. Das war ja so schlimm, dass wir am Ende selber unsere Theorie hatten, ne, dass wir eigentlich die Bösen hier sind. Sehr schön.
Ja, das stimmt.
Ja, ansonsten ein Punkt, den wir auch schon bei anderen Spielen hatten. Wenn man die Icons einmal versteht, dann läuft das Spiel. In der ersten Mission ist noch sehr viel hier. Was bedeutet dieses Symbol nochmal? Muss ich die Karte jetzt umdrehen? Bezieht sich das auf eine andere Karte? Aber irgendwann lernt man das Spiel zu lesen und gerade so ab der dritten, vierten, fünften, das waren so die Missionen, wo der Fluss auch einfach da war. Da mussten wir uns nicht mehr über so Metasachen und Regeln groß unterhalten, sondern da ging das durch. Und dann wurde das Ganze, also die Spielzeit für die Mission wurde dann ein bisschen kürzer und das Erlebnis war auch weniger stockend, denn man kam dann richtig in so einen Fluss rein. Und das war dann im Grunde, als würde man ein gutes Buch lesen, so ein bisschen von den Ereignissen. Na, also, es war schon schön.
Ja, und also kann man wirklich nicht meckern.
Ja. Und dann noch zuletzt, vielleicht gehört das auch so mehr zur Story, wie an so ganz vielen kleinen Stellen immer mal wieder so moralische Sachen aufploppen. Also, wie verhältst du dich jetzt? Bist du, also, auf, ja, in manchen Situationen macht das Spiel das wirklich so auf dem Präsentierteller, da wird dir was hingestellt und du merkst sofort, das wäre jetzt böse, dieses zu tun. Vielleicht finde ich ja einen anderen Weg. Und wenn man dann die Sache mit dem Karma-Stapel verstanden hat, dann weiß man, oha, wenn ich das jetzt hier mache und böse handle, wer weiß, was das dann für Nachteile für mich bereithält, dass dann der Karma-Stapel sich zum Negativen verändert. Ne? Aber trotzdem war das immer wieder schön, aus der Mechanik, so aus dem reinen Ablauf des Spiels mal so rausgenommen zu werden und wieder einen stärkeren Story-Blick zu kriegen und so einen Schritt zurückzumachen und sich zu überlegen, oha, was mache ich denn jetzt hier gerade? Ne, ist das überhaupt gut? Ist das das Richtige, was ich hier mache? Und ich finde, das können Spiele viel häufiger machen. Einmal so ein bisschen emotional packen und sagen, hier, überleg doch jetzt mal rein von deinem Würfelergebnis oder womit auch immer du spielst, nimm mal einen Schritt zurück und reflektier mal über das, was du da machst. Und das, finde ich, hat Heredity auch immer wieder sehr gut gemacht. Aber jetzt auch nicht so mit dem Zeigefinger, ne, sondern man hätte das auch locker nehmen können und sagen, ja, meine Güte, wir sind schon so abgefuckt, wir scheißen jetzt auf die Moral. Aber wir haben uns da dann am Ende ja noch gefangen und sind sehr zivilisiert geblieben bei so manchen Entscheidungsmöglichkeiten.
Ja, das hat mir dann sehr gefallen. Auch tatsächlich. Also der moralische Kompass ist bei Heredity nochmal eine echte Frage, die du dir manchmal stellst. So, uiuiui, sind wir jetzt nicht gerade die Mörderhobos?
Richtig. Und dass das halt manchmal dann auch so cinematisch eingesetzt wird. Ne? Du hast so eine actionreiche Szene da. Du kommst da richtig gut durch, du bist gut ausgerüstet, also du bist richtig in diesem Kampfgeschehen drin und dann gehst du auf einmal in einen anderen Raum und da ist dann irgendwas, was dich total bremst, also so ein richtiges, also im positiven Sinne, wo du wirklich dann merkst, oh shit, ne, was geht denn jetzt hier gerade ab? Und auf einmal hast du diesen, das ist wirklich, als hättest du auf einmal so eine Vollbremsung hingelegt und musst auf einmal ganz neu nachdenken. Und ja, ich habe das Gefühl, dass die das schon für den Effekt hier und da so eingebaut haben, dass du immer mal wieder überrascht wirst.
Ja, ich denke auch mal, dass das Absicht war.
Gerade, ich glaube, das war die dritte Mission. Du weißt, glaube ich, wovon ich spreche. Achso, wenn nicht,
am
ist
Ende?
Egal. Ja, am Ende gibt es so eine Entscheidung, wie man den Kampf behalten will.
Ne, und, ich weiß, was du meinst.
Ja, und das kam halt so aus dem Nichts, so im Anschluss an so eine Kampfphase. das hat mir echt gefallen. Das ist, könnte ich mir auch gut in irgendeinem Film vorstellen, als so ein Reality-Check dann auf einmal. Finde ich richtig gut.
Ja, ist wirklich cool gemacht, das stimmt.
Gott. Boah, jetzt habe ich aber viele Punkte gehabt hier, Max. Hau mal raus, hast du noch was?
Ja, ich habe noch ein bisschen was. Ich fange auch mal mit den Flops an, damit wir das Positive ganz zum Schluss nennen können. Ich finde den Karma-Stapel subjektiv betrachtet einen kleinen Flop. Es ist cool, dass er sich über die Story entwickelt. Das verstehe ich falsch. Also ich finde es cool, dass unsere Entscheidungen quasi Auswirkungen auf diesen Karma-Stapel haben, wo der Name halt Programm ist. Irgendwie fühlte sich das aber für mich in unserem Kampfgeschehen immer recht unfair an, weil wir einfach unglaublich viel Pech hatten, entweder. Oder die Gegner unglaublich viel Glück. Ich weiß nicht, woran es lag. Weil wir haben irgendwie immer gefühlt -2, -1, irgendwann irgendwie scheiße geflippt auf gut Deutsch. Und kaum hat uns irgendwie ein Gegner mit seinem MG ins Visier genommen, hatte der dann +2, +1, +3. Und so, oh, Alter, ey. Das kann auch einfach nur ein subjektiver Eindruck sein, dass wir Pech gehabt haben. Aber dadurch, dass dieser Karma-Stapel eben das Pendel so weit schwingt, weiß ich nicht, ob der Schwung in die beiden Richtungen so weit ausläufig sein muss. Ne? Also ich würde ihn als Flöppchen bezeichnen. Er gehört zum Spiel, er ist cool eingebunden, aber ich fand ihn ungeil. Also mir hat er keinen Gefallen getan, sagen wir es so.
Das ist dieser typische Videospielmoment, wenn du so rundenbasierte Taktik-Shooter spielst. Und dann hast du irgendwie einen Gegner vor dir, du hast die Schrotflinte in der Hand und schießt aber trotzdem daneben. So Situationen hatten wir auch. Weißt du, du deckst vom Karma-Stapel auf, -2. Dann denkst dir, ey, der Typ steht vor mir. Wie kann ich denn dem keinen Schaden machen, wenn ich mit der Schrotflinte drauf schieße? Das kann doch nicht sein. Na, wenn du so an XCOM und diese ganzen Spiele denkst. Trefferwahrscheinlichkeit 95%. Schießt auf einmal daneben.
Ja. Das kennt, glaube ich, jeder Pokémon-Spieler der ersten Generation. Tackle hatte nur eine 95-prozentige Trefferchance.
Daneben.
Ja, genau so lief das auch meistens ab.
Verdammt, Pikachu.
Do your fucking job.
Echt mal.
Nee, aber das war für mich so ein kleiner Wermutstropfen. Der weitere Wermutstropfen ist tatsächlich das, und ich muss sagen, das ist jetzt das erste Mal, dass mir das in einem Pegasus-Spiel wirklich massiv aufgefallen ist. Ist aber wahrscheinlich auch einfach der Grund, dass wir eine Early-Release-Version gekriegt haben, also quasi die erste Release-Version gekriegt haben. Es sind Fehler in den Karten. Fehler, die teilweise in den Kapiteln zu Schwierigkeiten führen oder in einigen Kapiteln auch zu frustrierenden Enden führen können. Das ist ein bekanntes Problem, da wird gerade an einem Errata gearbeitet, aber faktisch gesehen darf sowas bei einem vorhandenen Spiel eigentlich meines Erachtens nach nicht passieren.
Mhm. Hast du
Weil das Spiel Beispiel, ist 2023, oder? Beispiele kann man nicht spoilerfrei nennen, deswegen lasse ich das hier an der Stelle.
Okay.
Aber allein in der letzten Mission sind zum Beispiel 3 Fehler schon seit Mitte April bekannt. Und ich finde, in einem Spiel, was 2023 schon bei einem anderen Hersteller erschienen ist, wo ja nur in Anführungsstrichen die Lokalisierung und die Übersetzung über Pegasus läuft, da darf sowas eigentlich als Kritikpunkt meinerseits nicht passieren. Wenn ich das Spiel komplett neu schreibe, okay, sage ich nichts gegen, kann passieren. Aber bei Übersetzungen, dann muss der Fehler ja auch schon in der Grundversion sein. Und dass der 2 Jahre lang nicht gefixt wird und dann noch falsch lokalisiert wird, das finde ich schwierig, weil das sind so Kleinigkeiten wie, da ist auf der einen Karte muss 4, obwohl da kann man doch, glaube ich, spoilerfrei einen Fehler nennen. Auf der Karte steht drauf 538 und eigentlich müsste es aber 536 sein.
Ja, das
Dadurch, dass
das
da 538 ist, könnt ihr das Spiel nicht beenden.
Ja, das ist halt eine Sackgasse dann, die das Spiel erzeugt. Ne? Und das ist wirklich ein Riesenpatzer.
Und das ist halt Mist. Das finde ich schade, dass ich mich erstmal, wenn ich da sitze und denke, das kann doch irgendwie nicht passen. Also erstmal muss ich als Spieler darauf kommen, dass ich den Fehler nicht bei mir suche, sondern sage, irgendwas scheint da am Spielmaterial nicht zu stimmen.
Gut, dass wir so renitent sind.
Genau, das setzt schon mal voraus, dass man so renitent ist oder so erfahren wie wir, dass wir sagen, das kann eigentlich nicht sein. Wir haben das hier alles gemacht. Wir haben das quasi alles nach Plan A, nach Schema F gemacht. Das muss funktionieren. Mhm. Und dass man dann auf den Trichter kommt, sich noch nur eine andere Karte anzugucken, was man ja eigentlich nicht machen soll.
Ne? Ja.
Das ist halt schwierig. Ein Gelegenheitsspieler oder ein Anfänger im Brettspielsystem macht das nicht. Der sagt, ja gut, scheiße, kann ich halt nicht durchspielen, schade. Ne? Und verpasst ein sehr, sehr cooles, oder verpasst vielleicht ein cooles Ende von einem Spiel. Ne? Das muss ja jeder selbst für sich beurteilen. Aber das finde ich ist halt echt. 2 Jahre, ne, ist eine große Zeit, um das im Originalspiel zu fixen und in der Lokalisierung erst recht.
Ja, absolut.
Aber das zeigt leider auch wieder, dass die Übersetzungen nicht von Menschen gemacht werden, die mit diesem Spiel zu tun haben, sondern die einfach nur übersetzen müssen. Das ist so oft schon ein Problem gewesen, wo ich dann immer wieder sitze und mir denke, Leute, zwingt den scheiß Übersetzer doch einmal das Spiel durchzuspielen. Das kann doch nicht so schwer sein.
Ja, oder gebt die Anleitung noch irgendwie ins Review. Also das muss ja eigentlich gemacht werden, auch bei einer Lokalisierung, dass man dass man die V1 sozusagen nochmal weitergibt, dass die Spielenden das nochmal prüfen können in so einer Testgruppe.
Ja.
Aber ich kenne die Abläufe da beim Verlag leider nicht so gut.
Ich leider auch nicht so genau. Wäre vielleicht mal ganz interessant, da Einblicke zu generieren irgendwie. Vielleicht können wir euch da nochmal den Gefallen tun, dass wir das hinkriegen. Aber das ist auch so der einzig wirklich starke Flop, den ich dabei bei dem Spiel habe, weil er halt eben dazu führen kann, dass man ein sehr frustrierendes Ende für sein Spielerlebnis hier findet. Und mein dritter Flop ist mit einem kleinen Zwinkern zu sehen. Ich finde, Heredity ist zu kurz.
Ja, wichtiger Punkt, da hast du recht.
50 Kapitel mehr könnte ich noch spielen.
Da hast du wirklich recht. Die 5 Kapitel sind wirklich, also es fixt einen an. Man will gerne mehr. Ja.
Ich möchte sie alle bitte bis zum Rentenalter begleiten, danke.
Ob die das schaffen, ich weiß ja nicht.
Heredity, Geschichte des Rentenantrags.
Geschichten aus der Gruft.
Genau, Geschichte aus der Gruft, dann spielen wir es noch ein bisschen weiter.
Ja, man weiß ja nicht, wie die Apokalypse sich noch weiterentwickelt.
Das stimmt. Jetzt habe ich aber auch viel Negatives gesagt, deswegen kommt jetzt auch nochmal ein extra Pluspunkt bei den Tops, denn ich habe 4 Tops und nicht nur 3, wie wir es sonst immer machen. Ich finde, wir haben eine super erfrischende Mechanik, die seit langem mal wieder in mir so diesen Entdeckerdrang ausgelöst hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe gedacht, boah, geil, jetzt noch eine Karte flippen und noch eine Karte. Oh, ja, geil, da können wir noch eine Karte lesen. Ja, super, ne? Also
ja,
ich war
ja
richtig hyped von diesem System mit, ja, jetzt gehe ich dahin, alles klar, Karte 536, zack. Oh, jetzt brauche ich 528, zack. Ne? Mhm. Also, das hat mich so richtig so in so einen Flow gesetzt, dass ich so, oh, ja, ne? Das hatten wir den einen Dienstagabend, wo wir das gespielt hatten, hatten wir das ja auch, dass wir so saßen, so, oh, geil, jetzt noch ein Kapitel. Alle gucken auf die Uhr. Wir müssen morgen alle arbeiten, shit. Ja, dann wohl doch kein Kapitel mehr.
Ja, stimmt.
Mist.
Man hat wirklich betrauert ein bisschen, dass man nicht weiterspielen konnte.
Also man ist halt drin im Spiel, finde ich.
Mhm.
Was dazu noch ganz gut mit reinspringt, ist halt dieses tolle Aktionsmanagement, was wir auch schon gelobt haben. Es ist sehr, sehr übersichtlich und sorgt dafür, und das finde ich bei Spielen immer toll, auch zum Beispiel ein kurzes Fähnchen rübergeschlagen zu Ornament Games und Chronofall. Auch dabei ist man immer am Ball. Man ist immer am Planen. Man ist immer irgendwie mit dabei und am Gucken und könnte ich nicht hier und da. Und auch wenn wir da hinten die Aktion machen, dann schalten wir vielleicht da noch was frei und lass uns doch hier die Aktion mal zurückhalten und deine Aktion zurückhalten. Und ich mache das dann, weil ich habe noch eine zusätzliche Aktion durch X. Ne? Man ist immer irgendwie mit in der Planung dabei. Ne? Also man kommt sich so ein bisschen vor, als würde man so Ocean's 11-mäßig so ein Heist planen, finde ich.
Ja, richtig, so ist es.
Also man ist halt immer voll dabei. Weiterer Pluspunkt, finde ich, ist die angenehme Länge für unter der Woche. Wir sind ja häufig dabei, dass wir unter der Woche abends irgendwie uns nochmal treffen, 19, 20 Uhr rum und irgendwie 2-3 Stündchen Brettspiele spielen. Nochmal. Das ist immer angenehm, wenn gerade so Storytelling-fokussierte Spiele das Spiel in so Häppchen servieren, in Anführungsstrichen. Dass du mal so 2-3 Stunden spielst du ein Kapitel, fertig. Mhm. Alle können ins Bett halbwegs zeitig, keiner muss morgens mit Augenringen wie ein Waschbär aufstehen. Ne? Alles ist super. Das finde ich halt geil bei Spielen. Das haben die hier echt gut hingekriegt, weil ich finde, so 2-3 Stunden ist für einen Abend unter der Woche echt snackable. Voraussetzung natürlich, man schafft es beim ersten Anlauf, aber auch wenn der Durchlauf scheitert, ist man ja mit 2-3 Stunden dabei gewesen und kann dann das nächste Mal mit neuen Ideen und neuem Tatendrang an die Sache rangehen. Ne?
Richtig.
Und das Ganze führt mich zu meinem letzten Punkt, schön chronologisch aufgearbeitet, wie ich finde, denn ich finde auch das Speichernsystem total toll, weil am Ende der Session können wir mit einer Karte genau kleinteilig erklärt unseren Kram speichern, haben einen Stapel, wo alles ist, was wir haben, unsere Familienkarten, unsere Gegenstandskarten, eventuelle Zusatzkarten, die wir irgendwie dazu bekommen haben, die Symbolübersichten können wir damit zulagern. Jetzt packen wir alles untereinander in einen eigenen gesonderten Stapel und legen den beiseite.
Mhm.
Und das finde ich geil. Das ist ein super einfaches Speichersystem. Ein besseres Speichersystem habe ich bis jetzt nur bei Time Stories gesehen. Und das finde ich ist immer cool, wenn ich mir selber nicht noch irgendwie eine App runterladen muss von irgendwie Drittanbieter oder Zettelchen schreiben muss oder Fotos vom Spielfeld machen muss, wenn ich da mal so an früher denke. Ne? Ich kann einfach das mit einer Mechanik, die im Spiel mitgegeben wird, speichern und kann das super einfach. Ne? Ich meine, wie lange hat es gedauert, unsere gespeicherten Charaktere wieder auszupacken? 2 Minuten?
Ja, stimmt.
Ne? Das war wirklich so, zack, 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 hier deine Karten fertig, ne? Das Längste daran war, die Karten schön passend aneinander zu legen, dass das Artwork wieder funktioniert.
Mhm.
Allerdings muss man auch dazu sagen, man kann nicht innerhalb des Kapitels speichern. Also ihr müsst das Kapitel beenden oder abbrechen. Ihr könnt nicht im Kapitel selbst speichern, es sei denn, ihr habt vielleicht irgendwie einen Spieletisch oder so, wo ihr die Platten drauflegen könnt und sagt, ey, es bleibt jetzt hier liegen. Ne?
Ja,
dann könnt ihr schon innerhalb speichern, aber ansonsten leider nicht.
Dafür ist es zu kleinteilig, das muss man sagen.
Da kommt dann wieder Time Stories ins Spiel. Das kann man nämlich während der Mission speichern. Das ist ziemlich geil.
Das ist schön.
Ja, deswegen sage ich das. Das ist immer mein Paradebeispiel für geiles Speichersystem. Kannst innerhalb der Mission speichern. Bam. Hindert mich und Mona und mich mit zwei Freunden nicht daran, trotzdem die Mission einfach durchzuziehen bis zum bitteren Ende und dann erst aufzuhören. Aber das spielen wir auch immer am Wochenende. Das wäre zu umfangreich für unter der Woche, glaube ich.
Ja, ey, und wenn der Sog da ist, ne, warum nicht? Max, wenn das dein letzter Top war, mir ist gerade noch was eingefallen, was wir noch gar nicht erwähnt haben.
Dann schieß los.
So, mit besonderem Fokus auf Mission Nummer 4, die für mich generell so eine, die freaky Mission ist in dem Ganzen. Rätsel. Es gibt ja auch Rätsel. Und zwar sehr abwechslungsreiche. Also von, wie sagt man es, ohne zu spoilern. Also man, gerade in Kapitel 4 kriegt man noch so einige Begegnungen, Ereignisse, Gegenstände, mit denen man dann noch weiter verfahren muss, was so eine richtige kleine Denkaufgabe damit sich bringt, wo wir alle zusammen zu viert dann da dran saßen und gegrübelt haben. Was kann man damit denn jetzt machen? Wie geht's da weiter? Wie löse ich das Ganze? Also ja, diese Rätselmechanik steckt halt auch noch drin, vor allem in der vierten Mission eben. Wollte ich nur mal erwähnt haben hier an
der Stelle. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Das ist ein wesentlicher Punkt, den kann man ruhig mit erwähnen. Die Rätsel sind da. Das eine Rätsel fällt wieder so ein Sparte Mastermind. Jeder, der uns länger als zwei Wochen folgt, weiß, ich hasse Mastermind. Ich kann diesem Rätseltypus einfach nichts abgewinnen. Jedes Mal, wenn in einem Game so ein Mastermind-Rätsel kommt, ist ich auch in dem hier. Google, Lösung, Mastermind-Rätsel-Spiel. Also ich hasse diesen Rätseltyp wirklich abgrundtief.
Tja, und das Schlimme ist, dass es keine Pauschallösung gibt. Na? Aber
das kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Also ne, das Game, wenn es dir den Code nicht generiert sozusagen, dann gibt es ja für das Ding eine Lösung.
Ne? Mhm.
Wenn das eine Runenkombination oder so jetzt zum Beispiel in einem Rollenspiel ist oder so, dann wird mir ja gesagt, Frostrune, Feuerrune, Eisrune, Blitzrune, fertig.
Ja gut, okay, klar, wenn es eine feste Lösung gibt, das stimmt. Aber es gibt ja bei Heredity dann auch ein Bewegungsrätsel, es gibt ein Code-Rätsel, es gibt Kombinationsrätsel, ne, vor allem so in Mission 2, wo man den richtigen Gegenstand an der richtigen Stelle einsetzt.
Das
so,
stimmt.
Und das ist halt auch nochmal eine Dimension, die zu allem Überfluss auch noch in dieses Spiel reinpasst. Also an der Stelle bin ich dann vielleicht wieder ganz froh, dass die sich auf 5 Missionen beschränkt haben, die aber super hochwertig sind und wo so viel Kreativität drin steckt. Wir haten ja gerne auch über diese ganzen Fließbandspiele, gerade so im Videospielbereich. Ne? Ich bin ja so ein Ubisoft-Hasser geworden, was so diese Assassin's Creed-Beschäftigungstherapien immer angeht. Und da habe ich lieber ein kleines, knackiges Erlebnis mit Abwechslung, als wenn sie jetzt diese Mechaniken immer wieder wiederholen würden auf 10 Missionen oder so.
Ja, deswegen habe ich gesagt, das zu kurz ist auch mit einem kleinen Augenzwinkern zu sehen.
Ja, richtig.
haben wir uns, glaube ich, auch schon oft genug drüber unterhalten. Allein schon im Punkto auf die Magnificum-Umschläge bezogen. Lieber ein paar Monate, Wochen und mehr Zeit lassen und das Ganze etwas kürzer und kompakter machen, als einfach, wie du schon sagtest, so ein aufgeblähtes Beschäftigungstherapie-Spiel daraus zu machen, ne? Weil ich brauche halt auch keine Fetch-Quests. Ne? Also sammel mir 180 Federn, die überall auf dieser Karte versteckt sind. Die sind aber nur so groß wie dein Arschnagel. Deswegen findest du sie erst, wenn du direkt davor stehst.
Oder Escort-Quests.
Danke für nichts.
Ja, oder Escort-Quests, wo der NPC durch den laufenden Kampf weiterläuft. Solche Sachen. Ah, gut. Okay, aber
ja, oder wo er so langsam ist, dass ihm gefühlt beide Beine amputiert wurden und ihr dieser Igel aus Werner ist, der mit den zwei Bügeleisen in der Kiste sich vorwärts bewegt. Wo du denkst, Bruder, lauf doch schneller. Ich dachte, ich soll dich zu irgendwas eskortieren und du hast Angst davor, angegriffen zu werden. Warum läufst du so langsam? Hast du die Hoffnung, dass deine Angreifer an Altersschwäche sterben, während sie auf dich warten, oder was?
Aber wenn hinter dir der Respawn schon kommt, während du diesem Typen hinterherläufst. Ja.
Richtig gut, ey. Wenn es hinter dir respawnt, weißt du, du bist ein und nicht zu langsam.
Ach, oh, da kriege ich World of Warcraft Flashbacks von ganz früher. Ja, ich höre gerade so einige Missionen.
Ich höre den Lore Talk Podcast gerade von Onkel Barlo. Das führt bei mir dazu, dass ich sehr, sehr stark Bock auf WoW gerade wieder habe.
Eieiei, gefährlich.
Nein, ich bin da sehr. Also, ich bin sehr leicht zu beeinflussen, was Brettspiele und sowas angeht, aber mittlerweile bei so, oh, fange ich jetzt wieder WoW an? Da bin ich mittlerweile resolut und sage, nein, nein, nein. Du hast deinem Abi-Schnitt schon World of Warcraft geopfert, das muss jetzt nicht auch noch was anderes sein.
Ja, ich kenne das Gefühl. Okay.
Kennen wir, glaube ich, alle aus unserer Generation.
Genau.
So, ja, jetzt haben wir euch viel über das Spiel erzählt und viel über unsere Eindrücke vom Spiel. Aber den wichtigsten Eindruck haben wir bis jetzt vergessen, Jascha. Wie war dein Eindruck von der Story und allem drum und dran? Weil es ist ein Storytelling-Game. Wenn wir euch keinen Eindruck, keine Meinung zur Story, spoilerfrei, geben würden, dann hätten wir irgendwas falsch gemacht, würde ich behaupten, oder?
Das stimmt. Hier bei Heredity bietet sich das wirklich an. Also das muss einfach sein. Ich bin total begeistert. Also als wir die letzte Mission da geschafft hatten, hat man echt so eine leichte Gänsehaut bekommen, ne? Es war ein schöner, runder Abschluss und mich hat total fasziniert, wie das Spiel mechanisch es umgesetzt hat, unsere Entscheidungen in die Story einfließen zu lassen. Ja, also ja, man kann es nicht konkretisieren, ohne zu spoilern ein Stück weit, aber man wird am Ende in der Auflösung beim Epilog wirklich überrascht, wie jetzt noch so Themen wie Moral, wie man sich entschieden hat, welche Erfolge man hat, was man gut gemacht hat, was man vielleicht schlecht gemacht hat, wie das dann am Ende alles nochmal in die Story reinkommt und das Ganze auch beeinflussen kann. Ne? Also man sieht wirklich dieses Baumwurzeldiagramm, was da im Hintergrund in der Planung der Story abgelaufen ist. Und es hat riesen Spaß gemacht, war auch sehr ergreifend und das Ende war, finde ich, wirklich ein Höhepunkt. Ne? Also die Story im Spielverlauf war ja schon sehr, sehr cool und das Ende hat wirklich nochmal einen draufgesetzt. Also da kamen ja gleich mehrere Karten mit Story am Ende, sodass man nicht da sitzt, wie man das heute so aus manchen Serien kennt, ne, wo man die ganze Zeit bangt, ob das noch überhaupt aufgelöst wird oder ob die auflösende Staffel vielleicht gar nicht geschieht, ob die gar nicht produziert wird. Ja, und hier in dem Spiel gab es dann einen schönen Abschluss und man weiß, geil, ich muss jetzt nicht noch ein Jahr warten auf ein Ende, sondern das Spiel versorgt einen da rundum.
Ja, also ich erspare euch jetzt das einfach mal alles zu wiederholen, was der schon gesagt hat, weil das trifft meine Meinung dazu auch. Ich habe mich selber zum Lesebären aufgeschwungen für unser Ende und ich hatte teilweise beim Vorlesen der Karten Gänsehaut, weil es wirklich, wirklich ein cooles Ende war. Wie es umgesetzt wurde, wie es sich auch angehört hat am Ende. Also es hat mich auch durchaus ein bisschen baff gemacht an einigen Stellen. Es war mega cool umgesetzt und wie gesagt auch mega toll geschrieben alles. Da muss ich sagen, das war wirklich die Spielzeit, die wir da drin versenkt haben. Die haben wir zu Recht versenkt und die ist auch gut versenkt worden, finde ich. Also mega geil.
Ja, auf jeden Fall.
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also großes Kompliment an die beiden StorywriterInnen dahingehend. Bombastisch. Also ganz, ganz toll.
Ja, wirklich. Also total, total super gemacht. Du hattest den Max-Koeffizienten ja schon ausgerechnet für das Spiel und ja, da kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ne? Also ist eine wirklich große Empfehlung unsererseits.
Ja. Definitiv. Also denkt auch mal drüber nach, was ihr für einen Kinobesuch zahlt für weniger Zeit. Ne? Also und hier könnt ihr sogar selber noch Einfluss auf den Kinofilm nehmen. Ist das nicht toll?
Wahnsinn.
Das ist der Wahnsinn, gell? Okay?
Ja. Aber
ich würde sagen, Jascha, wir spannen die Leute da nicht weiter auf die Folter. Was ist deine Bewertung? Wie viele Herkunftsdränge, Geschichtenbücher gibst du denn diesem Spiel?
Ich gebe Heredity 9 von 10 Geschichtsbüchern. Ich würde so gerne 10 Punkte geben, wenn es nicht diese crashenden Bugs da am Ende immer noch geben würde, bei einer Lokalisierung, die auf ein 2 Jahre altes Grundspiel zurückgeht. Also dieser Frustmoment, der geht echt auf keine Kuhhaut. Das fand ich richtig, richtig nervig. Aber selbst damit, also ich glaube, in jedem anderen Spiel würde ich sogar noch mehr Abzug dafür geben, aber hier bei Heredity ist einfach der ganze Rest so gut gewesen, dass ich das nicht mal bereue. Also selbst wenn der Bug mir die Mission einmal zerballert hat, kompensiert mich das Spiel als Gesamtpaket irgendwie dafür. Und das hat mir nochmal ein bisschen mehr Spielzeit gegeben. Zwar auf die falsche Art, aber immerhin.
Ja, also kann ich mich auch fast anschließen. Ich bin genau wie du der Meinung, ich hätte so, so gerne 10 Punkte gegeben. Einfach weil es ein super tolles Spiel ist. Es ist eine coole Mechanik dahinter. Das Gesamtpaket stimmt einfach zusammen mit dem Preis. Du hast hier nicht so einen Klopper, wo du 180, 200 Euro auf den Tisch legen musst, weil du noch 52 Miniaturen da in dem Spiel mit drin hast. Ich meine, das hätten sie ja machen können. Ne? Mhm. Es gibt ja genügend Gegnerfiguren, es gibt die Familienmitglieder als Standys, aber sie haben es halt mit Pappstandys gelöst. Und damit kostet das Spiel nur 50 statt 250 Euro. Und ich habe nur einen halben Punkt abgezogen tatsächlich für den Game-Breaking-Bug. Einfach weil einen das Spiel trotzdem am Ende dafür entschädigt, wenn man sich dadurch gekämpft hat. Und Pegasus auch an einem Errata arbeitet derzeitig schon. Also das muss man auch wieder löblich dazu erwähnen. Problem erkannt, Problem gebannt in Anführungsstrichen. Also wird gerade auch schon auf dem Discord von Pegasus gesammelt mit Fehlern, wenn einem also noch was auffällt. Wenn euch da draußen was auffällt beim Spielen, geht ihr auf den Pegasus Discord, meldet dort den Fehler, dann wird das erratiert. Ganz wichtig. Aha. Da sind die, glaube ich, auch ein bisschen auf unsere Mithilfe als Spieler angewiesen. Weil, ne, niemand kann so toll Spielfehler finden wie wir. Das muss man einfach so sagen.
Ja, ja, das Testing ist dann ein demokratischer Prozess am Ende.
Eben. Also, final, lange Rede, gar keinen Sinn. 9,5 Punkte von mir.
Ja, verdienterweise.
Ja, wirklich verdienterweise. Ich hoffe einfach, wenn ihr von Pegasus dazu hört, wirkt auf die beiden Autoren bitte ein. Wir wollen mehr. Wir wollen viel mehr.
Ja, wir haben ja
schon gleichbleibende Qualität.
Genau, also das Spiel hätte tatsächlich schon ein paar mehr Missionen haben können, hatten wir ja schon gesagt, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Aber ne, lieber qualitativ hochwertig und dafür ein bisschen weniger, als am Ende ein längeres Spiel nicht mit Ideen füllen zu können. Also ne, Qualität vor Quantität.
Sehe ich ähnlich. Ist ein bisschen wie mit seinem Lieblingsessen. Das sollte man ja auch dosiert genießen und nicht 6 Kilo auf einmal reinschaufeln, weil dann kann man es nicht mehr sehen.
Richtig.
Ne?
So ist es.
Einfach so. Und ja, wollen wir die Leute mit diesem sehr bildhaften Vergleich von Lieblingsessen und 6 Kilo in sich reinschaufeln in die Woche entlassen, Jascha? Oder haben wir noch irgendwas?
Nee, das würde ich auch sagen. So machen wir es.
Alles klar, ihr Lieben. Dann denkt immer dran, eure Familienmitglieder zu schützen. Und wenn euer Haus von Schwerbewaffneten angegriffen wird, dann erst die Knarre holen, dann den Autoschlüssel. Und dann vielleicht irgendwas anderes.
Ja, und keine Alleingänge, bitte.
Das sowieso nicht. Teamwork ist das A und O.
So ist es.
Also, bis dahin, ihr Lieben.
Ciao.